Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
Das ist aber streicheln.
Gelbe Karte verstehe ich total. Überhaupt kein Thema. Aber ich finde es nicht in Ordnung, nach 10 Minuten in einem Spiel eine rote Karte zu geben, ohne dass sich der Schiedsrichter es nochmal anschaut. Dafür haben wir den Videoassistenten. Hätte er hinschauen können, hätte er immer noch rot gegeben, hätte ich es akzeptiert, auch wenn ich anderer Meinung bin.
Dann kommen wir lieber zum Sportlichen.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Ach, lasst uns doch lieber zum Sportlichen kommen, liebe Hörerinnen und Hörer, denn wie es die Schiedsrichter machen, ist es immer falsch. Schauen Sie sich die Szenen auf dem Bildschirm nochmal an, dann wird das Spiel unterbrochen und geben Sie eine rote Karte, erdreisten Sie sich eine rote Karte zu geben, ohne sich das nochmal anzugucken, dann ist es auch nicht richtig, so wie zumindest Christian Heidel hier im Gespräch mit Sky nach dem 1:1 vom FC Schalke 04 gegen Borussia Mönchengladbach gesagt hat. Und damit hallo und herzlich willkommen zur 171. Rasenfunk-Schlusskonferenz. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Genetzer bei Twitter und habe die Ehre, euch als Moderator durch diesen 32. Bundesligaspieltag zu begleiten. Und diese Schlusskonferenz, sie hat eine besondere Form, denn ich begrüße gleich vier, ihr hört richtig, liebe Hörerinnen und Hörer, vier Gäste hier in der Leitung. Und um euch nicht zu überfordern, wird Gast Nummer vier später dazustoßen und erstmal drei Leute sage ich jetzt schon hallo. Und zwar zum einen die liebe Becky Görmann, @genderbeitrag auf Twitter, die in so vielen Podcasts zu hören ist, dass sie am besten selbst sagt, in welchen eigentlich allen. Hallo Becky.
Hi Max. Ja, also ihr könnt mich hören bei den KulturpessimistInnen und unter anderem auch bei dem neuen Projekt Akte Aurora, was heute startet.
Ach krass, das habe ich noch gar nicht gehört. Was geht's denn da?
Das ist das Nachfolgeprojekt von Puerto Partida und könnte was sein für alle Leute, die es haben mit Hörspiel, mit Rätsel, mit ein bisschen Geschichte und mit so Mitmachsachen wie Krimi-Dinner oder so.
Guck mal an, du bist wirklich untriebig unterwegs und im Nebenberuf quasi noch VfL Wolfsburg-Fan und in dieser Funktion jetzt heute hier zugeschaltet.
Ja, und in dieser Funktion auch sehr belastet gerade.
Ja, das ist natürlich ein bisschen dieser Themenschwerpunkt dieser Folge. Das werden die Hörerinnen und Hörer spätestens gemerkt haben, wenn ich die anderen beiden noch vorgestellt habe. Zum anderen begrüße ich nämlich den lieben David. Bei Twitter heißt er @ngungonvn. Was das bedeutet, könnt ihr selbst recherchieren. Er hat es auch schon mal erzählt im Rasenfunk. Er ist eine bekannte Stimme aus 93 und er ist zum allerersten Mal bei einer Schlusskonferenz mit dabei. Ich bin nahezu schockiert. Hallo David.
Ja, Maxi Arnold würde sagen, es ist verrückt. Es ist verrückt. Ja, ja, hallo, guten Abend.
Du bist hier als SC Freiburg-Fan, als Stimme des SC Freiburg eingeladen. Und wir werden deine Leidensfähigkeit heute auch noch abklopfen können. Und
also um das kurz aufzudröseln, ich war im Rasenfunk Royal bei dir mal und ich war im Kurzpass zu Frankreich-Deutschland während der EM war es, ne? Genau, ich war noch nie in einer Schlusskonferenz, das ist korrekt.
Wobei mir jetzt gerade einfällt, ich glaube, das war damals auch eine Schlusskonferenz. Zu den deutschen Spielen mache ich nämlich auch Schlusskonferenzen. Das heißt, technisch gesehen warst du in einer, du warst bloß nicht in einer Bundesliga-Ausgabe der Schlusskonferenz. Ich lasse das mal so einfach stehen. Und die Hörerinnen und Hörer dürfen entscheiden, wer von uns beiden da jetzt unkorrekt war.
Und es geht ja manchmal um Meter oder um Zentimeter.
Also ich dachte um die Meta-Ebene. Das wäre jetzt nochmal was ganz anderes.
Nee, ich meinte um den Meter, der Schiedsrichter über dem Randstreifen herausgetreten ist. Aber das ist auch was ganz anderes.
Sowas. Und außerdem noch mit dabei in der Runde Sascha Rebiger, @Rebiger bei Twitter. Und er hat den wunderbaren HSV-Podcast in Dino Veritas. Hallo Sascha.
Moin aus Hamburg. Hallo Max.
Ja, das ist der Einzige, der sich kurz fasst bei der Begrüßung. Du hast das Prinzip Rasenfunk nicht verstanden.
Doch, aber ich dachte, ich habe mir blumige Worte zurechtgelegt über meinen Podcast, aber du hast ja schon alles gesagt. Aber ich habe noch einen zweiten Podcast, der einigermaßen wichtig ist, zumindest für mich, Bälle und Bücher. Und darum geht es um Fußballbücher.
Ja, sehr empfehlenswert. Sehr empfehlenswert.
Mal schauen, mal sehen.
So, wir holen auch gleich noch Gast Nummer 4 ran, aber vorher möchte ich noch einen Dank loswerden und zwar zum einen an Bert, an Frieder Nase, an den Kristallreiner, sensationeller Erwähnungsname und an Jochen aus Darmstadt. Sie alle sind Rasenfunk-Supporter. Unter rasenfunk.de/unterstützen könnt ihr erfahren, wie man den Rasenfunk unterstützen kann. Und dank der Supporterinnen und Supporter, die es jetzt schon gibt, gibt es auch so etwas wie das Tribünengespräch mit Jan Henkel und Matthias Sammer, was ich euch an dieser Stelle herzlichst ans Ohr legen möchte. Wir hatten die Möglichkeit, mit den beiden eine Stunde über ihre Berichterstattung bei Eurosport zu sprechen. Und es wurde sehr schnell auch ein generelles Gespräch über die Qualität der Bundesliga, über Taktik, über Sportjournalismus. Vielleicht für den ein oder anderen und die ein oder andere von euch. Interessant, hört doch mal rein.
Ich kann es auch jedem ans Ohr legen, als Hörer. Vor allem finde ich es unglaublich faszinierend, wie du es geschafft hast, Matthias Sammer, der anfangs etwas noch reserviert wirkt, so dermaßen intelligente Fragen zu stellen, dass er absolut Feuer und Flamme ist.
Ach, danke.
Und man sollte diesen Podcast nicht hören, ohne das Ankündigungsfoto dazu auf Twitter gesehen.
Dazu sage ich nichts. Ich denke, es war vielleicht auch, da gab es vielleicht eine ungleiche Informationsverteilung, was ich aus diesem Audioformat noch alles machen würde und was vielleicht der Gast erwartet hat. Aber ja, stimmt, es war eine besondere Situation. Ich habe auch erstmal große Augen gemacht, als Matthias Sammer ins Zimmer reinkam. Und es war dann aber ein sehr nettes Gespräch. Und sie haben sich vor allem sehr viel Zeit genommen. Das muss man an der Stelle sagen, weil einige Hörerinnen und Hörer auch schon zurückgemeldet haben. Mensch, schade, das hätte ja gar noch 3-4 Stunden gehen können. Stimmt, finde ich auch. Aber wenn aus abgesprochenen 45 Minuten mal eben eine Stunde 15 werden, dann darf man sich auch beileibe nicht beschweren. Deswegen war das ganz, ganz fantastisch. Und wir holen jetzt noch die liebe Mara mit dazu. Und die darf sich dann gleich auch noch vorstellen. Das ist jetzt live, liebe Hörerinnen und Hörer. Sowas haben wir hier sonst im Rasenfunk nicht.
Wie früher im Radio, Mensch.
Ja, wirklich. Mara, hallo.
Hallo, lieber Max. Schön, bei euch zu sein.
Ja, zugeschaltet jetzt via Telefon, wie ihr hören könnt, liebe Hörerinnen und Hörer, Mara Pfeiffer, die @Wortpiratin, auch Kolumnistin über den ersten FSV Mainz 05 und heute im Mainz 05 Radio zu hören bei diesem sensationellen 3:0 gegen Raber Leipzig. Ich vermute, die Stimmung ist herausragend, Mara.
Absolut, die Stimmung war in Sachen Fußball seit Wochen nicht mehr so gut wie heute. Ich bin doch völlig platt.
Du hast jetzt noch genügend Zeit, wieder runterzukommen, denn wir werden nicht mit dem Mainz 05-Spiel beginnen. So viel kann ich hier an der Stelle schon verraten. Aber liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt es schon gemerkt, wir legen heute einen ganz, ganz leichten Schwerpunkt auf den Abstiegskampf. Und vielleicht wird es deshalb auch nicht die typischste aller Rasenfunk-Schlusskonferenzen, weil wir jetzt mal bewusst heute auch mal nicht nur über Taktik und Verschieben und solche Dinge sprechen wollen, denn so werden Spiele am 32., 33., 34. Spieltag vielleicht dann doch gar nicht mehr immer entschieden, sondern es geht auch um andere Dinge. Das heißt, alle, die jetzt vielleicht vom Sommertribünengespräch hierher gekommen sind, es ist ein bisschen eine Sonderfolge heute, aber sie wird nicht minder hörenswert. Das verspreche ich jetzt einfach schon, ohne zu wissen, was da noch kommt. Aber da verlasse ich mich voll auf euch vier. Lasst uns beginnen und in den Spieltag reingucken. Und da gab es den Abstiegskampfkracher zwischen dem VfL Wolfsburg, Becky, und dem Hamburger SV, Sascha. 3:1 hat der HSV gewonnen. Ich glaube, wir überlassen es mal dem Sascha, uns in dieses Spiel reinzuführen, denn der kann da mit besserem Blick drauf gucken, mit einem etwas optimistischeren Blick wahrscheinlich. Sascha, wie hat der HSV das geschafft?
Ja, um es ganz kurz zu sagen, im Titz-Style. Man darf sich da nicht versprechen. Wolfsburg ist das Spiel zunächst einmal gut angegangen, will ich mal sagen. Die haben, glaube ich, zu Recht ausgemacht, dass die linke Seite unsere starke ist, und die haben sie da versucht, mit Blaschikowski und mit Verhaag zuzustellen, und das ist ihnen auch leidlich gut gelungen, meiner Meinung nach. Pech dann, glaube ich, für Verhaag, dass er sich die gelbe eingefangen hat, und dann muss er wohl zur Halbzeit raus, und ich sag mal, es hat 40 Minuten lang gut geklappt, und dann kamen wirklich goldene 5 Minuten des HSV, die waren ja letztlich spielentscheidend, würde ich mal sagen. Soll ich jetzt das ganze Spiel runterrattern? Natürlich.
Nee. So schnell geht's im Rasenfunk
Becky
nicht.
Die arme Becky fängt an zu heulen.
Sehr gut.
Nee, da müssen wir
noch
erst.
Noch ging's ja.
Ja, beziehungsweise ich hätte dich jetzt gerne, liebe Becky, angesprochen auf die vergebenen Chancen, die es vom VfL in dieser Phase gab. Der Abstiegskampf, das ist so ein bisschen eine etwas plumpe Plattitüde, aber wer das erste Tor schießt, das ist schon sehr wichtig. Und diese eine Chance mit einem von Origi weitergeleiteten Ball mit der Hacke auf Steffen, der ihn dann aus, 6-7 Metern übers Tor schießt. Ich glaube, an die wird man sich noch häufiger zurückerinnern.
Ja, wird man. Schon allein deshalb, weil ja, Chancen nicht gerade unser Steckenpferd sind in den letzten Wochen. Und wenn man dann mal so eine Chance kriegt, wie der Herr Steffen diese Chance hat und dann irgendwie allein vor Pollersbeck steht und die drüber macht, das ist natürlich, lässt einem irgendwie alles zusammenziehen in dem Moment. Und wenn man sowieso schon irgendwie mit einem schlechten Gefühl in so ein Spiel reingeht, dann sieht's vielleicht auch alles gar nicht so positiv aus, wie Sascha das jetzt netterweise dargestellt hat. Also das war schon okay mit der ersten Hälfte, aber es war jetzt nicht so, dass ich das Gefühl gehabt hätte, es ist ein großer Sprung zu sehen von anderen Spielen, in denen es auch nicht so gut lief. Also natürlich, ne, es gab ein, zwei Chancen. Steffen hatte ja noch so ein Ding, was irgendwie unglücklich oder warum auch immer daneben ging. Und dann kam ja auch noch Verletzungspech dazu und so weiter, aber es war also für mich jetzt auch nicht eine tolle Halbzeit bis zu den zwei Toren.
Aber man eine sehr ansehnliche, fand ich. Also ich war sehr überrascht vom Niveau, das beide Mannschaften hatten, auch im Spielaufbau. Also sehr wenige lange Bälle, viel Passspiel und auch eine hohe Passsicherheit. Also es war für den neutralen Zuschauer was sehr gut anzusehen.
Ja, aber für die betroffene Zuschauerin war es in dem Moment, da ist es vielleicht nicht mehr so, dass irgendwie was zählt, sondern man, also es fehlt mir so ein bisschen das unbedingte Wollen zu sehen und das war von Anfang an irgendwie für mich der Fall. Ich weiß nicht, ob ich jetzt genauso über diese ersten 40 Minuten reden würde, wenn das Spiel anders ausgegangen wäre. Das ist mir durchaus bewusst, dass ich das mitbedenken muss bei meiner Meinung darüber, aber keine Ahnung. Also ich saß nicht gerade glücklich auf der Couch.
Aber kann ich mal eine Frage stellen? Und zwar, warum lasst ihr eigentlich den Didavi nicht mehr spielen?
Ich habe da eine große Frage auf meinem Notizzettel stehen. Da steht nämlich, warum spielt Didavi nicht von Anfang an? Also der war ja angeschlagen, aber so wie auch Mali und Tisserand. Aber Tisserand hat ja auch gespielt, obwohl er angeschlagen war. So, da bist du sicher nicht die Einzige, die sich fragt, wie es dazu kam, dass irgendwie Labbadia da jetzt 6 neue aufgestellt hat und Didavi da auf der Bank saß.
Und hätte der nicht schon gegen Freiburg auf der Bank sitzen können, das wäre super gewesen.
Also er hatte wohl Achillessehnenprobleme. Er hatte wohl Achillessehnenprobleme, deswegen soll er nicht gespielt haben können, was insofern eine besondere Note nochmal hat, weil er vor dem Spiel mit Aussagen aller, wir werden den HSV in die zweite Liga schießen, aufgefallen ist. Mhm. Eigentlich schade, dass er sich an seinen eigenen markanten, markigen Worten da nicht messen lassen musste.
Ja. Schön, dass du das sagst.
So ist es halt. Also wir halten fest, es war ein ansehnliches Spiel, auch schon in der ersten Halbzeit. Verletzungspech hat Becky kurz erwähnt, für alle Hörerinnen und Hörer, die es nicht mehr vor Augen haben. Tisserand musste schon in der 12. Minute verletzt runter, für ihn kam dann Bazur. Und dann kamen, wilde Minuten kurz vor der Halbzeit, beginnend mit der 42. Minute, wo Ito, der generell ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat und mit dem seine Gegenspieler selten zurechtkam, im Zweikampf mit Giavogi fällt und dann gibt es einen Strafstoß, den Bobby Wood, der spielen durfte, verwandelt und rechts unten trifft. Und dann kamen 3 Minuten, Sascha, die ich so in dieser Form vom HSV schon ganz, ganz lange nicht mehr gesehen habe.
Ja, also da hast du recht. Mir ist eigentlich Bobby Wood erstmal noch zu wenig abgefeiert, muss ich sagen. Denn man muss sich vorstellen, was für eine Saison er bisher gespielt hat und dass er auch schon abgeschrieben war unter Hollerbach, sich da auf der Tribüne wiedergefunden hat. Und ich glaube, ein Saisontor bisher hatte und all das zusammengerechnet und da dann den Mut zu haben, zu diesem Elfer anzutreten, das fand ich schon mal ganz gut. Ne? Also ehemalige Bayern Torhüter sprechen davon Eiern, die man dann hat. Naja, gut, aber wie gesagt, das hat er bewiesen, diesen Mut, und er hat ihn dann für seine Verhältnisse auch sehr platziert und routiniert eingeschoben. Also da wollte ich ihn eigentlich nochmal loben erstmal, das vorweg.
Der Witz ist ja vor allen Dingen, dass tatsächlich irgendwie das letzte Bobby Wood-Tor auch tatsächlich euer letzter Auswärtssieg war, ne? Und dass man eigentlich irgendwie, also mir ging es zumindest, als ich das Spiel geguckt habe, als ich gesehen habe, dass der zu dem Elfmeter geht, habe ich fast irgendwie in die Sofakante gebissen, weil man dachte, das kann irgendwie überhaupt nichts werden. Das war echt krass.
Ja, siehst du mal, das hatte ich so gar nicht mal im Hinterkopf, ne? Ja, aber gut möglich, wie gesagt, dieses eine Tor, das er schoss und wie gesagt, mir fällt es in dieser Sekunde leider gar nicht ein, wo es war. Aber wir sprechen ja über Wolfsburg heute. Ach so, ach Gott, ja. Ja, siehst du. Ja, so viele Auswärtssiege haben wir auch nicht. Ne?
Da sieht man aber mal, wie gut die Gegnerbeobachtung beim ersten FSV Mainz 05 funktioniert, wenn die Mara hier uns Dinge über den HSV erzählen kann. Sehr gut. Genau.
Ja, und dann die von dir angesprochenen 3 Minuten, Max. Warum? Weil es ein Feuerwerk aus Kurzpässen war, die letztlich zielführend waren. Mhm. Wie gesagt, der HSV, das ist, wie gesagt, der angesprochene Titz-Stil, diese, ja, vielen kleinen, kurzen, präzisen Pässe, die wir in den ersten 20, 25 Minuten des Spiels haben vermissen lassen, die wir aber in den ersten, ja, 5 Spielen davor schon oft genug gezeigt haben. Was heißt oft genug? Kann man nie genug sehen, aber oft gesehen haben. Ja, da hat der HSV dann endlich den Mut gefunden. Ich glaube, dass auch den HSV-Spielern so ein bisschen die Knie geschlottert haben. Wir haben eben angesprochen, wer das erste Tor schießt, hat schon mal einen nicht zu unterschätzenden Vorteil. Das ist nun gerade kurz vorher gelungen und da kam plötzlich dann auch der Mut und dann passten dann auch die Kombinationen. Ja, und eine davon führte dann letztlich zum 2:0. Da muss ich aber auch sagen, da hat die gesamte Wolfsburger Defensivabteilung auch so ein bisschen geschlafen. Also Bobby Wood hat wieder den Ball, zieht da, ich glaube, 3 Spieler auf sich. Kann dann zu Ito passen, der aber, ich glaube, 2 oder 3 Sekunden Zeit hat, sich zu entscheiden, wohin er den Ball denn nun spielt. Und dann sieht er Holtby und ich glaube, das war durchaus eine Szene, die man wohl im Training auch geübt hat. Dieses Reinlaufen von Holtby, dieser Pass, dass er nun genau auf seinen Schädel kommt, gehört immer auch ein bisschen Glück dazu, aber war halt nun mal so. Und dann, ja, es war ein schönes Tor und sehr beruhigend.
Ja, und das Problem ist, dass das, was du beschrieben hast über unsere Defensive, ja auch irgendwie symptomatisch ist. Also zumindest seit Camacho verletzt ist, der war ja auch nur kurz zwischendurch mal wieder da und Gila Vogie eine Zeit lang raus war, hat man das Gefühl, dass genau solche Situationen, also jedes Spiel von uns hat 2, 3 solcher Situationen, wo du dir denkst, was passiert da eigentlich gerade in der Defensive? Also,
Ja, ich habe vorher immer In meinem eigenen Podcast hatte ich noch gesagt, also von den Namen her ist Wolfsburg sicherlich keine schlechte Truppe. Hab natürlich angefangen mit Didavi und Mali, die dann erstmal beide auf der Bank saßen. Aber wie gesagt, wenn ich den Kader durchgehe, Top-Namen aus meiner Sicht, also gerade als HSV-Fan. Aber wie gesagt, eine richtige Mannschaft scheint das, na okay, vielleicht bin ich jetzt auch zu gemein, aber eine richtige Mannschaft scheint das derzeit nicht zu sein.
Nee, ich glaube nicht, dass du zu gemein bist. Das Ding ist nur, dass dieses mit den Namen, das ist ja so ein Argument, was auch hier im Rasenfunk und auch überall sonst immer fällt irgendwie. So dieses, naja, Wolfsburg, wahrscheinlich werden sie es am Ende noch irgendwie schaffen, weil die sind ja nominell eigentlich viel zu gut, um abzusteigen. Und das nervt mich ja als Herangehensweise schon seit 1,5 Jahren gefühlt, weil das so wenig tatsächlich Finger dahin legt, wo es weh tut, so, weil wenn man immer sagt, naja, aber mit den Namen werden sie sich am Ende schon irgendwie retten, dann kann auch niemand so genau gucken, wo eigentlich das Problem ist. Und das Problem ist tatsächlich gerade, dass man nicht das Gefühl hat, dass sich da, außer vielleicht 1, 2 Leute, also ich nehme auf jeden Fall Kuhn, Castells aus allem raus, was ich sage, dass die nicht gerade bereit sind, ihr alles zu geben für diesen Abstiegskampf, wie sie es vielleicht letztes Jahr zumindest ganz am Ende gemacht haben. Tja.
Vielleicht kommt das auch daher. Ich habe
noch diesen wunderschönen Tweet der Wolfsburg-Kollegin, die irgendwie die Tage geschrieben hat, dass andere Vereine da verlängern die Spieler im Abstiegskampf und bei Wolfsburg gucken sie irgendwie auf ihren Zettel und sagen so, ich hoffe, dass Wolfsburg die Klasse hält, von der Antonia auf Twitter. Das fand ich irgendwie dafür so ein bisschen passend, wie es tatsächlich auch gewirkt hat am Samstag. Also dass man halt eben, das finde ich genau in den Spielen jetzt der Unterschied, ne? Dass man halt nicht das Gefühl hatte, da ist irgendwie jeder bereit, sich halt zu zerreißen und blöd gesagt, brauchst du in der Situation einfach.
Ja, und ich will da schon die Spieler in die Verantwortung nehmen, aber ich will da schon auch den Verein in die Verantwortung nehmen und einen Herrn Rebbe, der die ganze Saison über irgendwie, wie soll ich sagen, nicht gerade dafür gesorgt hat, dass diese Spieler sich auch wirklich zu dieser Mannschaft zugehörig fühlten und der irgendwie jetzt natürlich, also ist natürlich nicht der ideale Zeitpunkt, irgendwie einen Tag vor so einem Spiel dann so eine Entlassung zu verkünden, aber andererseits haben auch so in Fankreisen viele schon lange darauf gehofft, dass das irgendwie endlich passiert. Deshalb war es so ein bisschen zwiegespalten jetzt in den letzten Tagen. Also manche haben gesagt, ja, vielleicht aber jetzt trotzdem nicht an diesem Tag verkünden und andere haben gesagt, ist doch egal jetzt, vielleicht gibt es trotzdem nochmal irgendwie einen Push. Ja, also das spielt da natürlich in diese ganze, sind wir eigentlich eine Mannschaft, für die wir uns aufreiben, auch mit rein.
Ja, war das denn aus deiner Sicht die ganze Saison so?
Dass die sich nicht so viel aufgerieben haben,
ja,
meinst du? Also ich war ja in der Winterpause auch beim Rasenfunk Royal hier und da hatte ich zumindest noch so das Gefühl, also da gab es immer so zum Beispiel zwei Halbzeiten und man hatte immer das Gefühl gehabt, eine Halbzeit haben sie sich fett reingekloppt und eine Halbzeit hat es überhaupt nicht funktioniert. So, und dann hat man sich halt gefragt, warum ist das irgendwie so unkonstant? Warum kann das nicht mal durchgängig kommen? Aber seit wir jetzt diese zwei sieglosen Monate hatten und dann eben diesen einen Sieg in Freiburg zwischendurch und das war es ja auch irgendwie schon wieder, also finde ich, ist es nochmal sehr viel auffälliger geworden.
Ich meine, ich frage deswegen, weil wir hier sitzen ja unter anderem hier, weil wir uns vermutlich in den letzten Wochen oder Monaten immer wieder mal gefragt haben, warum unsere Mannschaften gerade nicht spielen, wie sie können oder sich nicht richtig reinhängen oder wie auch immer. Also, ne, wir, gut, vielleicht aus jeweils unterschiedlichen Gründen vermutlich und mit jeweils unterschiedlichen Nuancen, aber das allein ist ja erstmal nicht so verwunderlich.
Weißt du, ich sitze hier heute mit wahrscheinlich 99 Fragezeichen und sehr, sehr wenig Antworten selber. Das ist, ich weiß, dass es nicht gerade günstig ist, wenn man hier als vermeintliche Expertin für einen Verein sitzt. Aber ich habe gerade keine Antworten. Ich sitze mit großen Fragezeichen vor jedem Spiel und frage mich, wie das eigentlich noch alles sein kann, was da passiert. Und
das ist ja die Antwort, Becky. Du gibst uns Einblick, also so wie jeder von euch vielen uns den Einblick gibt, so ein bisschen in die Seele eines Menschen, der sehr mit den entsprechenden Vereinen mitleidet und der sich da versucht, einen Reim drauf zu machen. Das ist ja dann genau die Antwort. Und die Ferndiagnose des VfL Wolfsburg jetzt von meiner Seite würde auch ganz ähnlich ausfallen. Nämlich, dass einfach ganz viele Dinge beim VfL schon seit Jahren, wenn man ehrlich ist, nicht zusammenpassen und dass vielleicht auch ein spielerischer Glücksgriff wie Kevin De Bruyne darüber hinweggetäuscht hat, wie schlecht die Kaderzusammenstellung vom VfL schon über Jahre hinweg war. Da würde ich jetzt auch, also Olaf Rebbe musst du in jedem Fall reinnehmen. Man startet mit einem Ballbesitztrainer, kauft sich dementsprechend die Spieler, wobei ich jetzt ehrlich gesagt sagen muss, ich finde auch, dass das Ballbesitzspiel jetzt auch nicht so auch mit den vorhandenen Spielern jetzt nicht gerade heraussticht in der Bundesliga, dann wechselt man komplett die Spielphilosophie, wechselt zu einem Martin Schmidt. Anschließend verkauft man den einzigen Menschen, der es geschafft hat, Tore zu erzielen, nach Stuttgart in der Winterpause. Sicherlich auch, das ist jetzt zu einfach zu sagen, den darf man nicht gehen lassen, wenn ein Spieler gehen möchte und so weiter und so fort. Aber man hat es auch verpasst, dafür Ersatz zu sorgen. Also sprich, allein in dieser Saison gab es schon wieder so 5 bis 10 Punkte, die man aufzählen könnte, an denen man sagt, das passt irgendwie nicht. Das ist nicht aus einem Guss. Und ich glaube, also daher kommen auch diese Fragezeichen.
Ja, gerade der Zusammenbau des Kaders ist ja was, also wo wir uns alle fragen, was da eigentlich passieren konnte. Also Namen gut und schön, aber wenn man keine Außenspieler hat, kann man nicht die Saison beginnen mit einem System, in dem es auf einen Spitzenstürmer gespielt wird. So, das ist irgendwie problematisch alles. Und das Ding ist so ein bisschen, ich glaube, also als er in seine Rolle gerückt ist, waren viele gerade erstmal erleichtert, dass die Alofs Zeit vorbei war in dem Moment und haben ihm erstmal so ganz viel Start, Vorschuss, Lorbeeren irgendwie gegeben. Und es hat sich irgendwie gezeigt, dass er ja sich auch nicht helfen lassen wollte, darin vielleicht diese Rolle erstmal für sich zu füllen und anzunehmen und zu gucken, wie er es hinkriegt, vielleicht ein bisschen mehr Autorität auch in seiner Person zu vereinen und auszustrahlen. Und ja, und dann passiert halt sowas, dass seit Wochen meine VfL-Timeline nur noch voll ist mit Leuten, die sagen, wie kann es eigentlich sein, dass Rebbe immer noch da sitzt und der Trainer Woche, also gefühlt wöchentlich ausgewechselt wird und er jedes Mal wieder dasteht und für sich verbucht die Entscheidung, aber mit mir kriegen wir das noch hin.
Aber in der Außenwirkung fand ich, war das, also man hat immer so das Gefühl, wenn man den gesehen hat, dass das sowieso nur so eine Übergangslösung. Alle sind halt froh, dass man da kurz mal jemanden hinstellen konnte und Woche um Woche hat man sich auch so, also ging zumindest mir so aus der Außenperspektive gewundert, dass er tatsächlich immer noch da ist.
Ja, nee, weiß ich nicht. Also am Anfang war es gar nicht so. Das war eher so, ich meine, da kam er jetzt auch, so seine erste Amtshandlung, die er gemacht hat, war Ismail zu entlassen. Damit hatte er ziemlich schnell ein Gut bei uns, weil das war auch für viele eine sehr große Fehlentscheidung, die noch kurz vor Alofs Wechsel oder Alofs Ausstieg passiert ist. Und da haben alle erstmal gedacht, ach, ist ja gut, dass er sich das traut gleich so am Anfang. Und so am Anfang habe ich da überhaupt nicht so eine negative Stimmung verspürt. Und dann gerade mit der Kaderzusammenstellung ging es dann los, dass alle sich gefragt haben, ist das wirklich der richtige Mann, um diese Geschäfte so zu managen, wie er das vorgibt.
Aber jetzt aller Kritik an Olaf Rebbe zum Trotz, also selbst wenn man der Meinung wäre, er muss unbedingt weg, der Zeitpunkt, also ich glaube, wenn man Bruno Labbadia gefragt hätte, Bruno, sag doch mal, wir haben diese Entscheidung jetzt im internen Kreis getroffen, der Olaf weiß schon Bescheid, sollen wir es jetzt noch kommunizieren oder wollen wir es irgendwie zurückhalten? Hätte Bruno Labbadia doch nicht gesagt, klar, vor einem der wichtigsten Spiele der Saison, bitte diese Meldung raushauen, damit auch all die Spieler, die vielleicht eh schon Probleme haben, sich ein bisschen mit dem Verein zu identifizieren, auch dann gar nicht mehr wissen, mit wem sie eigentlich dann über Vertragsverlängerung oder Wechsel woanders hin noch reden sollten.
Hast du vollkommen recht, sehe ich genauso. Also das gerade dieses einen Tag vorher.
Aber das gab es ja zuletzt irgendwie echt einige solche Situationen, wo man sich gefragt hat, wie das sein kann. Also klar, ich meine, Kovac ist eh nochmal eine ganz andere Geschichte, aber auch sowas wie, dass man relativ kurzfristig dabei Köln dann noch gesagt hat, okay, wir gehen nicht mit Rutenberg in die neue Saison und dann Köln und Kiel damit belastet hat, zu sagen, ach so, übrigens, der wechselt und so. Also fragt man sich teilweise schon so ein bisschen, in wessen Interesse das dann jeweils gewesen sein soll, weil es hat ja eindeutig negative Auswirkungen gehabt. Also zumindest ist die Wahrnehmung so.
Ich kann nur vermuten, und das ist jetzt wirklich so ins Blaue rein, dass man sich erhofft hat, damit noch irgendwas am Held-Deal ändern zu können, jetzt diese Entscheidung schnell voranzubringen. Keine Ahnung.
Ja, es hat mit Blick auf dieses eine Spiel nicht funktioniert, wobei Bruno Labbadia wieder einige Register gezogen hat. Also man konnte jetzt verschiedene Entwicklungsstufen sehen. Ich will jetzt nicht mit irgendwelchen Kinogängen anfangen. Das hat Titz auch gemacht mit dem HSV. Ich finde das immer lustig, dass das berichtet wird, wenn die Mannschaft zusammen ins Kino geht. Also weiß ich nicht, wie ihr ins Kino geht, aber ich bin auch schon mal mit Leuten ins Kino gegangen, die ich nicht so töfte fand und war danach dann nicht deren bester Freund. Also was passiert denn da immer bei denen im Kino? Oder gucken die sich nur Schnulzen an? Oder na, ich verstehe es nicht.
Gefühlt denn ein bisschen miteinander?
Ja, ich weiß es nicht.
In Hamburg geht nur doch zum Griechen.
Und ja, anschließend ins Kino. Ja,
ja, aber da, ich finde, der Grieche hat dann mehr Teambuilding-Effekt, als wenn ich mir irgendeinen wahrscheinlich Actionstreifen auch noch zusammen angucke und alle ihre 3D-Brillen aufhaben. Aber gut, ich drifte jetzt hier auch leicht ab. Es fiel mir nur gerade in dieser Saison wieder auf, wie häufig darüber berichtet wurde, wenn Mannschaften geschlossen ins Kino gegangen sind. Vielleicht
das habe ich noch nie gehört, Max. Das war ich gerade zum allerersten Mal. Wirklich?
Ja. Also beim HSV gab es das jetzt schon mehrfach. Beim VfL habe ich es gelesen. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, Hannover 96 war Anfang der Saison, als es darum ging, warum sind die so gut, hieß es mal, ja, die gehen auch manchmal zusammen ins Kino, aber vielleicht lese ich auch zu viel über die Bundesliga, das könnte auch, vielleicht sehe ich da den Fehler bei mir und dann ist es verzerrte Wahrnehmung.
Großartig.
Mara, ich glaube, das liegt daran, dass wir uns so viel beim Rasenfunk über den Fußball informieren und da über sowas halt nicht berichtet wird, normalerweise.
Das stimmt, natürlich. Ich glaube auch in Mainz passiert es auch nicht, hier geht keiner ins Kino, hier gehen sie auf den Rosenmontagszug und vielleicht mal auf eine Fasnacht. Aber ins Kino gehen die nicht zusammen.
Das Kino ist ja auch tot. Irgendwann wird man von gemeinsamen Netflix-Abenden lesen. Aber worauf ich eigentlich raus wollte, Becky, war das, was Bruno Labbadia probiert hat in diesem Spiel, so aus der Außenperspektive, war ja dann mit einem Blaschikowski, den er gleich mit reingeworfen hat, einem Tisserand, den er eben gleich wieder mit ins Team genommen hat, haben wir schon thematisiert, musste dann verletzt raus, so ein bisschen auf die Erfahrenen zu setzen. Und das wirkte jetzt auf mich dann schon so wie so der letzte Strohhalm in der Hinsicht, dass er vorher auch schon versucht hat, Spieler mit reinzunehmen, die vorher keine Chance bekommen haben. Er hat auch junge Spieler reingenommen. Ein Jäckel zum Beispiel hat jetzt nicht mehr gespielt. Und jetzt eben diese dritte Ausbaustufe des VfL Wolfsburg unter Bruno Labbadia jetzt mal auf die erfahrenen Kräfte setzen. Verhaag, Blaschikowski, das ist schon eine Seite, wo man sagen kann, gefühlt sind das 300 bis 400 Bundesligaspiele, die zwei da gemacht haben. Und es ist wieder nicht gut gegangen. Auf der anderen Seite will ich die Frage stellen, ist es wirklich nicht gut gegangen? Denn meinem Empfinden nach hat der VfL schon eine Steigerung hinbekommen im Vergleich zu den vorherigen Spielen. Nur das Ergebnis passt halt nicht.
Also ich finde zum Beispiel, also wenn wir jetzt über die zweite Halbzeit zum Beispiel reden, da gab es ja dann doch noch mal so die ein oder andere Chance, die auch, also viele waren Freistöße, aber auch ein oder zwei, die ganz gut rausgespielt waren, da habe ich schon gedacht, ja, es ist gut, dass wir nochmal irgendwie diese Steigerung jetzt hinkriegen. Aber zum Beispiel war ich gegen Augsburg im Stadion, was ja viele für einen sehr, gerade für den, wie nanntest du es, von neutralen Zuschauer, ein sehr langweiliges Spiel bezeichnet haben. Mhm. Da fand ich zum Beispiel unsere zweite Halbzeit bedeutend stärker. Also mit so viel mehr Druck und Spielverständnis und Pässen, die gespielt wurden, die klug irgendwo angekommen sind und wo es dann eben auch das große Problem war, dass keine Chance reingemacht wurde. Ich sagte, Chancen sind gerade nicht unsere Stärke. Ja, und also deshalb weiß ich nicht, ob ich da wirklich von einer Steigerung sprechen würde an der Stelle, weil das ist jetzt auch erst zwei Wochen her gewesen. Und ja, klar, Steigerung zu letzter Woche ohne Zweifel. Aber wenn es dann halt nicht reicht für einen HSV im Abstiegskampf, dann ist das nicht genug.
Was aber ja auch am HSV liegen könnte, Sascha, denn der hat ja vom Spielerischen her, von der Art der Zweikampfführung her ein ganz anderes Gesicht gezeigt. Oder ist das vielleicht ein Gesicht, was mir verborgen geblieben ist, weil ich jetzt nicht jedes der letzten Spiele immer 90 Minuten gesehen habe?
Im Vergleich zu vorherigen Trainern oder im Vergleich zu den ersten Spielen unter Titz?
Und zu den ersten Spielen unter Titz, also zu vorherigen Trainern, das sieht ja ein...
Naja, okay, da brauchen wir nicht mehr sprechen.
Da ist der Vergleich sehr, sehr deutlich. Aber ich fand jetzt, dass dieses Wolfsburg-Spiel, das war für mich das bisherige Meisterstück von Titz, weil alle Dinge, die er sich überlegt hat, zumindest von außen betrachtet, aufgegangen sind. Bobby Wood, ein physisch starken Spieler gegen die groß gewachsenen Wolfsburger, hat viele Bälle festgemacht. Mit Ito hattest du jemanden, der hat Verhaag Knoten in die Beine gedribbelt, die der wahrscheinlich bis heute noch nicht aus seinen Beinen rausbekommen hat. Gut, Holtby ist unter Titz sowieso ein ganz anderer Holtby, als wir ihn bisher erlebt haben. Aber ich hatte so den Eindruck, bis auf diese kurze Wackelphase, als der Anschlusstreffer durch diesen unglücklichen Freistoß gefallen ist, bei dem Pollersbeck ganz lange warten muss, hält noch jemand den Fuß hin, dann hielt niemand den Fuß hin und er sah deswegen ein bisschen doof aus. Aber ich hatte den Eindruck, der Matchplan, den der HSV mutmaßlich hatte, ist von vorne bis hinten gut aufgegangen.
Ja, also ich sehe es ein bisschen anders. Es war ein tolles Spiel wieder mal insgesamt, aber es hatte auch seine Schwächen, fand ich. Und bemerkenswert fand ich eben, wie klar und schnell Titz diese Schwächen für mich erkannt hat. Wie gesagt, diese Flügelspieler, er begann ja erst mit Ito auf der linken Seite und Kostic auf der rechten Seite. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, die Wolfsburger rechte Seite mit Verhaag und Blaschikowski hat gut gearbeitet, 40 Minuten lang. Das hat er gesehen und dann, es hat nicht lange gedauert, Viertelstunde. Stunde vielleicht, 20 Minuten, dann hat er gesagt, bitte sofort umstellen, dann ging Kostic nach links und Ito nach rechts, um dann kurz darauf wieder zu wechseln, also ein bisschen Varietät da reinzubringen. Fand ich sehr gut, dass er da sofort drauf eingewirkt hat und nicht erst in der Halbzeit irgendwelche Problemchen angesprochen hat, denn dann kann es ja womöglich schon zu spät sein. Unter anderem bin ich der Meinung, hat das eben auch zu dieser entscheidenden ersten Szene geführt, als sich eben Ito dann wieder mal den Ball schnappen konnte und da an Gila Wogi vorbeiziehen möchte im 16er und er dann eben das Bein nur noch stehen lassen kann. Fand ich also sehr gut. Wenn du sagst, das war das beste Spiel unter Titz, mag sein, aber es hätte trotzdem eine Schwächephase. Ich hatte mir so oft wie noch nie Notizen gemacht zu einem HSV-Spiel, weil ich ja wusste, ich darf heute hier sein. Für meinen eigenen Podcast bereite ich mich nicht so sehr vor und habe deswegen Stift und Zettel beiseite gelegt, beziehungsweise nicht, denn ich hatte den Stift sehr oft in der Hand. Und ab der 60. oder ab der 55. vielleicht auch schon, habe ich gesagt, hier verwaltet mir der HSV zu sehr und das könnte wirklich bitter in die Hose gehen. Da kam dann auch dieser Freistoß von Blaschikowski, der da an Freund und Feind vorbeigeht. Dann kam nur so eine Arnold-Chance. Dann wird auch noch Ekdal angewechselt für Hand. Also das heißt, der offensive Hand wird ersetzt durch den defensiven Ekdal. Quasi so eine Doppelsechs mit Steinmann. Das sah mir alles zu sehr nach Verwaltung aus. Und für mich dann auch folgerichtig irgendwie dann dieser Anschluss, der natürlich selten blöd gefallen ist. Ich will da so keinem von beiden, Papadopoulos und Pollersbeck, so richtig den schwarzen Peter zuschieben. Es war eine, ich nenne es mal unglückliche Verkettung. Papadopoulos überlegt sich, spiele ich den Ball raus oder lasse ich sein? Am Ende hat es sich für Letzteres entschieden, was aber auch nicht so gut war. Also man hat schon gemerkt, er wollte den Fuß nicht nach vorne stellen, weil er dann wohl befürchtet hat, dass Pollersbeck denkt, okay, ich muss nach rechts springen, deshalb hat er es lieber sein lassen. Er hätte es mal doch machen sollen, aber im Nachhinein ist man immer schlauer. Also wie gesagt, diese Verkettung dieser beiden Umstände, dass weder Pollersbeck noch Papadopoulos wussten, was da zu tun ist, hat dann letztlich zum Gegentor geführt. Und das hat ja auch phasenweise ja nochmal richtig Probleme gebracht, weil Wolfsburg dann richtig nochmal eine zweite Luft bekam.
Ja, aber ansonsten bis dann schon zum zweiten Strafstoß in der Nachspielzeit, der so verwandelt wurde, wie ein HSV-Strafstoß vielleicht verwandelt werden muss im Jahr 2017, 2018.
Absolut, da habe ich mir auch notiert, HSV tut HSV-Sachen. Ne? Also also es ist wirklich so, normale Dinge gibt's beim HSV einfach nicht. Nicht mal ein blöder Elfer, also in der ersten Halbzeit schon, okay. Aber wie gesagt, dieser Elfer war im Grunde ein Sinnbild für die HSV-Saison. Also, dass du da wirklich mehrere Anläufe brauchst, um letztlich zum Ziel zu kommen. Und sehr, sehr spät erreichst du dein Ziel. Und das gibt mir so ein bisschen Hoffnung für den Rest der Saison dann auch. Mal gucken.
Das ist schön, wenn jetzt die Metapher beweisen muss, ob sie wirklich Metapher für diese ganze Saison ist.
Ja.
Oder auch nicht.
Und dass das Ganze dann auch noch Waldschmidt ist, ne? Also sowohl da beim Elfmeter rausholen, als auch dann das 3-1 ist natürlich, also ja. Andere würden sagen, solche Geschichten schreibt nur der Fußball. Ja, das passiert gerade sagen, im Rasenfunk jetzt, natürlich nicht.
Jetzt muss Max seinen berühmten Satz sagen, wollte ich sagen.
Ja, genau. Also Waldschmidt, liebe Hörerinnen und Hörer, wer es nicht mehr vor Augen hat, hat am 34. Spieltag der letzten Saison das entscheidende 2-1 gegen den VfL Wolfsburg gemacht. Und solche Geschichten schreibt halt wirklich dann nur der Fußball, weil es in keiner anderen Sportart einen Waldschmidt gibt. Das ist der einzige Grund wahrscheinlich.
Ja. Und er hat das Jahr, das dazwischen liegt, genutzt, ne, um sich die Haare ein bisschen zu pflegen und die Locken zu drehen und jetzt.
Um Gottes Willen.
Auf sowas achte ich nicht, Mara. Ich weiß nicht, ich gucke immer nur Statistiken an.
Nein, das kann überhaupt nicht sein. Die haben gestern in so vielen Zusammenschnitten dieses 2-1 aus der Vorsaison nochmal eingespielt, wo er noch irgendwie mit seinem Raspelshop ist und jetzt ist er da immer, der sieht aus wie so ein Monchi-Team mit seinen wissenden Löckchen.
Ja. Genau. Pardon. Ihr kennt ja eventuell den Reingemacht-Podcast und da gibt's ja rosa-rote Karten zu verteilen. Ich hatte tatsächlich vor 2 Wochen, glaube ich, schon eine rosa-rote Karte für den Friseur von Waldschmidt gefordert.
Ach stimmt, das habe ich sogar gehört.
Ja, stimmt, ich auch. Ja, genau. Also, ich hau da in dieselbe Kerbe.
Der kann ja unmöglich einen Friseur haben. Der lässt
ja, wer weiß es nicht.
Okay, ich weiß es zwar zu schätzen, dass ihr versucht, vom Sportlichen abzulenken, denn ihr habt alle einen guten Grund dafür.
Was? Nö, Entschuldigung.
Aber dann muss ich jetzt dann doch mal den strengen Dirigenten geben. Dann lasst uns mal gemeinsam jetzt auf die Tabelle gucken und dann sehen wir, der HSV hat.
Ich habe noch ganz kurz eine Frage, also auch als jemand, der HSV nicht jetzt so regelmäßig schaut. Wo kommt Ito her plötzlich? Der ist mir schon gegen Freiburg aufgefallen und ich meine nicht, dass ich ihn vorher gesehen hatte.
Ja, Ito spielt bei uns in der U21, in der vierten Liga eigentlich. Ja, ja. Und das, also ich glaube,
der hat ja unter hier Dingenskirchen-Gisdol mit Arp zusammen auch schon ein paar Auftritte gehabt.
Genau. Unter Gisdol sein Bundesliga-Debüt gegeben, gern mal so eine Halbzeit reingekommen, weil er ja einerseits Knieprobleme und andererseits auch überhaupt nicht die Luft hatte, um in der Bundesliga 90 Minuten mitzuhalten. Und jetzt so langsam läuft es. Also er wird ja immer noch mal rausgenommen, so ist es ja nicht. Pferdelunge ist er jetzt noch nicht, aber er ist ja eben auch noch so wahnsinnig jung. Und ich meine, wenn Gila Wogi einen Schritt machen muss, dann muss er 6 machen. Und von daher muss er natürlich viel, viel mehr investieren in so ein Spiel. Und darf er aber auch, wenn er einem wirklich so als aus Sicht eines HSV-Fans so Freude macht wie in diesem Spiel, dann darf er auch gerne frühzeitig den Platz verlassen, ist alles in Ordnung.
Ja, genau. Es gab immer wieder in dieser Saison Spiele, da wurde ihm sehr früh im Spiel der Zahn gezogen und da hat das, man ist halt auch noch sehr jung, vielleicht ist das so das Element, was da fehlt, hat es dann manchmal nicht geschafft, sich in so ein Spiel reinzuwuseln. Bei ihm stimmt dann auch der Begriff exakt so, wie er gemeint ist. Und bei anderen Spielen, wie eben hier gegen den VfL, da hat es von Anfang an geklappt. Das erste Dribbling war gleich erfolgreich, ist er gleich an Verhaag vorbeigegangen, gab dann, glaube ich, eine Ecke und so ging dann das ganze Spiel weiter. Und solche Spiele hatte er in der Saison aber auch schon mehrfach.
Mhm. Ja, ja, und er muss halt nicht mehr nach einer Dreiviertelstunde ins Sauerstoffzelt. Also das ist
ja, ja, eben, genau. Genau.
Ja. Ja, ja, die ja, Spielweise, ich fand ihn auch gegen Freiburg schon auffällig. Also.
Ja, absolut. Also er traut sich noch zu wenig zu, will ich meinen. Also wenn er noch so ein bisschen, er darf ruhig so ein bisschen egoistischer werden. Und jetzt ist er immerhin schon mal in den 16er reingekommen, das ist ja auch schon mal viel wert, wie gesagt. Aber er ist, glaube ich, noch zu bescheiden. Nun will ich kein Klischee hier öffnen, aber naja, wie gesagt, als Japaner hält er sich so ein bisschen zurück. Und wenn er das noch ablegt, dann ja, gibt es die nächste Evolutionsstufe.
Ja, dann gibt es in Hamburg bald keine It-Girls mehr, sondern nur It-Girls.
Oi.
Oh Gott.
Ach, Max.
Das haben wir angerichtet mit diesem Frisurentalk.
Ja, halt wirklich. Jetzt hat er mich auf eine Ebene gezogen, auf der ich mich sonst nie aufhalte. Aber das ist halt auch bei so vielen Gästen, ist es halt fast, als würde man Stand-up vor so einem kleinen Comedy-Club machen. Sehr gut. Es ist für mich auch ungewohnt. Also der HSV hat jetzt 2 Punkte Rückstand auf den VfL Wolfsburg mit 30 Punkten und Freiburg und Mainz, hier vertreten durch Mara und David, haben jeweils 33 Punkte. Das heißt, es sind 5 Punkte auf das rettende Ufer und 2 Punkte auf den Relegationsplatz, was ja für den HSV fast ist wie ein rettendes Ufer. Sascha, ja. Du darfst mal anfangen. Wie groß sind deine Hoffnungen darauf, dass man das noch erreichen kann? Oder wird es vielleicht doch noch mehr, was ich jetzt ja schon so ein bisschen fast ausgeschlossen habe? Die nächsten Gegner sind Eintracht Frankfurt auswärts und dann zu Hause Borussia Mönchengladbach.
Also auf Twitter lese ich immer wieder, ihr steigt nicht ab, ihr steigt nicht ab. Wahrscheinlich sind da ein paar Leute aber dabei, die so ein bisschen jinxen wollen. Also erstmal möchte ich vorab Mara und David herzlich gratulieren zum Nichtabstieg. Also ich glaube, diese 5 Punkte kann der HSV auf keinen Fall mehr aufholen, die wir jetzt Rückstand haben auf Mainz und Freiburg.
Du machst gerade selber was zu den Leuten auf der
Tür. Ja, natürlich. Ja, ja. Also ich hab mir das natürlich überlegt, was ich. Nichts geschieht hier zufällig. Aber wie gesagt, 5 Punkte kann der HSV kaum aufholen in den 2 Spielen. Also ich glaube, die letzte Serie mit 4 Siegen in Folge stammt aus den 70ern. Da müsste also nicht nur ein kleines, sondern schon sehr, sehr, sehr großes Wunder geschehen, wenn da wirklich diese Serie nochmal getoppt werden könnte. Also bleibt im Grunde nur noch der VfL Wolfsburg. Hinter dem hinken wir noch 2 Punkte her, plus das schlechtere Torverhältnis. Und wir haben mit Frankfurt einen zwar zurzeit schwächelnden Gegner, aber der das nächste Spiel sicherlich als allerletzte Chance sieht, da wirklich Platz 7 zu festigen, der ja dann reichen würde, wenn das DFB-Pokalfinale verloren wird, um noch international zu spielen. Also es wird schon sehr, sehr schwer und Gladbach hat auch nicht eben schlecht gespielt jetzt an diesem Wochenende. Und insofern halte ich unsere Chancen nach wie vor sehr gering, noch einen Platz hochzuklettern, auch wenn das Momentum natürlich vielleicht auf unserer Seite ist.
Becky, wie siehst du denn die Situation? Die nächsten Gegner des VfL Wolfsburg sind Raba Leipzig auswärts und dann zu Hause der erste FC Köln.
Tja, also ich glaube gerade, also vielleicht braucht es noch 1-2 Tage. Gerade bin ich mit vielen auf einer Linie, die sagen, wir glauben gerade nicht mehr dran, von diesem Platz wegzukommen. Nach unten ist natürlich immer noch was möglich, aber nach oben ist es gerade schwierig. Ich habe heute ein bisschen Hoffnung wieder geschöpft durch die Leistung von Leipzig und durch die Tatsache, dass Keita gesperrt sein wird im nächsten Spiel.
Und Orban hat die 5. gelbe Karte gesehen.
Ach, siehste. Noch mehr Hoffnung, die ich, wie ihr schon seht, bei unseren Gegnern suchen muss. Ja. Genau, vielleicht die 2. Hoffnung, so ein bisschen, dass Köln, also erst habe ich gedacht, das ist auch irgendwie nicht gut gegen Köln am letzten Spieltag, aber dann habe ich gedacht, das ist immer ein Heimspiel bei uns. Also dann hat Köln sozusagen seine große Erstliga-Abschiedstour bei den Fans zu Hause schon gehabt nächste Woche. Und vielleicht, ne, ich muss hoffen, vielleicht ist dann ein bisschen die Luft raus und es ist noch was möglich, wenn wir tatsächlich beide Spiele gewinnen sollten, wovon ich aktuell nicht ausgehe, dann kommen wir vielleicht noch von diesem Relegationsplatz weg, aber ihr seht mich hier eher wenig hoffend.
Also ich, achso, du willst ja vom Relegationsplatz wegkommen, aber wie gesagt, der direkte Nichtabstieg, das schafft ihr schon mit einem Punkt.
Ja, aber dieser Relegationsplatz ist jetzt nach dem, was ich letztes Jahr so erlebt habe und du ja auch schon das ein oder andere Mal erlebt hast, nicht unbedingt das, worauf ich Bock habe. Also die Termine stehen bei mir schon im Kalender, aber also schon eine Weile. Aber
allen wahrscheinlich.
Richtig.
Bei mir auch, aber wegen Rasenfunk Royal.
Ach man, Max.
Sorry. Ja, und es hilft
Bayern
auch nicht
gerade. Bayern würde ich ja gerne mal eine Relegation sehen.
Nee, und es hilft auch nicht gerade, dass der voraussichtliche Gegner mein favorisierter Verein der zweiten Liga sein wird. Und ach, es ist alles schwierig.
Damit meinst du Holstein Kiel?
Richtig.
Danach sieht es gerade aus. Die haben 5 Punkte Vorsprung, 2 Spieltage vor Schluss. Sie könnten eventuell noch den ersten FC Nürnberg überholen auf Platz 2, wenn die im Montagabendspiel gegen Eintracht Braunschweig nicht gewinnen, was allerdings ein Heimspiel ist. Das heißt, derzeit sieht es wirklich sehr nach Holstein Kiel aus. Ich habe auch schon die Theorie gelesen, Sascha, dass der HSV gegen Holstein zum ersten Mal eine Relegation verliert und dann bekommt Holstein Kiel die Erstliga-Lizenz nicht und der HSV bleibt so in der Liga. Ich glaube, es hat saure Hefe bei uns im Forum geschrieben unter mitmann.rasenfunk.de, dass das wahrscheinlich die einzige Variante wäre, in der der HSV noch mehr Unmut anderer Fußballfans auf sich ziehen könnte.
Das stimmt, aber es würde ja in dieser Konstellation würde es ja in jedem Fall Erstliga-Fußball im Volksparkstadion geben, weil ja dann, wenn Kiel im eigenen Stadion nicht spielen dürfte, dann sie vermutlich auf den Volkspark ausweichen würden. Also.
Ja, ich habe nämlich gestern gelesen, dass sie sogar eher auf Pauli spielen würden.
Tatsächlich?
Ja.
Das hatte der Sascha gar nicht in Betracht gezogen.
Nein.
Ich habe heute gerade gehört, dass sie ihren Etat schonen, indem sie alle ihre Frauenteams kicken und dann vielleicht doch noch was an ihrem eigenen Stadion tun.
Ja, das haben sie tatsächlich, ne? Das hat den Unmut irgendwie der Fans ziemlich auf sich gezogen, zumal es wohl irgendwie der Trainer der Frauenmannschaft irgendwie so durch den Anruf des Journalisten mehr oder weniger erfahren hat.
Autsch. Von der Vereinsführung her fast schon erstklassig. Der Holstein Kiel, muss man sagen.
Auf jeden Fall.
Was mich jetzt noch interessieren würde, um mal mit dem HSV dann so ein bisschen abzuschließen. Und die Frage geht jetzt nicht an dich, Sascha, sondern an alle anderen. Würdet ihr mir widersprechen, wenn ich sage, der HSV ist gerade die Mannschaft von euren 4 Teams, die da unten drin den schönsten Fußball spielt? Mara, fang du mal an.
Haha, da hätte ich dir also heute um 15.30 Uhr auf jeden Fall noch zugestimmt. weil also ich bin ja noch völlig geflasht von der mentalen und aber tatsächlich auch sportlichen Wiederauferstehung irgendwie hier bei uns, der zweiten schon. Insofern hat das auf jeden Fall für die letzten paar Spieltage gegolten. Heute würde ich sagen, ist Mainz da aber mal ziemlich rangerückt.
Okay.
Und man muss schon auch sagen, dass das Spiel der Freiburger an diesem Wochenende ein ganz anderes war als die letzten beiden Wochen. Also eigentlich, sorry, in Richtung Becky fand ich, die einzigen, die sich also auch so im Verlauf des Spiels irgendwie abfallend präsentiert haben, waren tatsächlich die Wolfsburger. Also es wurde insgesamt unten deutlich mehr Fußball gespielt als in den letzten 2-3 Wochen, fand ich.
Hätte man jetzt so auch nicht erwartet, dass Max uns alle eingeladen hat vor 3 Tagen.
Nee, irgendwie nicht.
Nee. Ich habe gedacht, wir sitzen hier wenigstens alle deprimiert.
Ja, es sollte so eine Art Therapiesitzung werden.
Ne? Ja. Traum.
Naja, wie gesagt, also ich bin der, dessen Verein nur 28 Punkte
hat. Genau, also der Sascha ist nicht so euphorisch, wie ich andere HSV-Fans gerade erlebe. Sascha hat gesagt, nee, das sieht nicht so gut aus und nur ein Pünktchen wird dem VfL Wolfsburg reichen, damit man Relegation spielen würde. Also.
Aber darf ich denn, Max, deine Frage quasi noch aufbrechen in Richtung Sascha? Und mich würde mal noch interessieren, weil ja Louis Holtby gestern so schön gesagt hat, das ist das erste Mal seit 4 Jahren, dass der HSV Fußball spielt. Wie ist das denn irgendwie so bei den Fans also angekommen oder wie
ja, genau so ist es angekommen. Oder beziehungsweise ich glaube, alle Fans, die der HSV hat, werden den Kopf genickt haben und zugestimmt haben. Es sind harte harte Worte, wie er auch selber sagt, und sie sind aber auch gerechtfertigt. Sie sind natürlich von Christian Titz auch gleich so ein bisschen gegeißelt worden. Er war nicht so ganz begeistert davon, dass er sich so geäußert hat. Also sicherlich, Holtby wird in der Sache recht haben. Und aber wie gesagt, diese Kollegenschelte jetzt aus dem Mund Titz gesprochen, irgendwie, die hätte es nicht gebraucht. Und Trainer hätte halt seinen Spielstil. Aber wie gesagt, wir Fans haben seit 6 Spielen endlich, also wir wissen gar nicht mehr, wie Fußball so richtig aussah. Es sei denn, es kamen gute Gegner in Volkspark, und ich gebe ihm da durchaus recht. Ich darf das.
Mensch, Mara, und ich dachte, du willst das HV-Segment mit einem Witz über Holtby und Früchte abschließen.
Das war so herrlich gestern, oder? Wie er irgendwie meinte, wir tragen Früchte. Er wollte natürlich eigentlich sagen, die Arbeit trägt Früchte, und Holtby schreit das Mikrofon und sagt, wir tragen Früchte.
Das ist doch a Dirty Dancing.
Ja, genau. Ich habe eine Wassermelone getragen.
Endlich wissen wir, was Louis Holtby in all seiner Freizeit macht, wenn er nicht zockt.
Ja, das sind die blöden Kinoabende.
Klingt für mich immer eher
nach Time of My Life. Ja, genau, das sind die Kinoabende. Wer hat das
gesagt? Hier, ich war's.
Es klingt für mich aber eher nach Felix Magath so irgendwie, ne? Medizinbälle, Wassermelonen, ja. Also.
Stimmt, wir tragen die Früchte.
Genau.
Ja, okay, also. Komm. Ich spare mir einfach alle inhaltlichen Anschlussfragen, weil schöner kommen wir aus dem HSV-Teil nicht raus. Und Becky, ich will dich gar nicht weiter runterziehen, deswegen reden wir nicht weiter über das Spielerische, was der VfL Wolfsburg anbietet. Es ist ja noch...
Außer
Kuhn Castells.
Ja, gerne nochmal hervorheben. Also ohne diesen Mann ständen wir sehr viel weiter unten diese Saison.
Ja, und es gibt schon auch noch einige andere, die zumindest unglücklich wirken. Also ein Maximilian Arnold, den kann man jetzt auch nicht vorwerfen, dass er nicht, also das, was wir vorhin angesprochen haben, dass sie sich nicht ganz reinhauen, sehe ich bei Arnold nur in Teilen. Also es ist so ein bisschen sinnbildlich, dass er dann derjenige ist, der beim Nachschuss des Strafstoßes in der 93. Minute pennt und deswegen weiß ich,
dass
das 3:1
nicht losrennt.
Aber
da habe ich mich schon wieder aufgeregt.
Er hatte halt aber vielleicht mit dem Spiel schon abgeschlossen in dem Moment.
Ja, und vielleicht
kann man aber
dann
auch. Also mal ganz ehrlich, dass Philipp Kostic den Nachschuss nicht reinmacht, das ist im Grunde oberpeinlich. Also die muss vor allen anderen da sein und überlegt sich wahrscheinlich schon, schieße ich mit links, mit rechts oder nehme ich ihn nochmal hoch und mache ihm locker mit dem Kopf rein und merkt gar nicht, dass da noch ein Gegenspieler ankommt. Ich weiß nicht, war es wieder Gila Wugi? Und dann ist es wirklich also großes Pech aus Sicht der Wolfsburger, dass der Ball dann noch dort liegen bleibt, wo Waldschmidt ihn dann letztlich übernimmt und reinschießen kann. Also peinlich. Ja.
Also bei Arnold ist es tatsächlich so, ne, also um sein komplettes Interview in der Sportschau, das ich transkribiert habe, im Schweiße meines Angesichts zu zitieren, Enttäuschung, ja. Da habe ich das Gefühl, dass ich ihm zumindest diese Enttäuschung noch abkaufe und auch die Wut, mit der er am Ende irgendwie in der Kurve stand und immerhin hingegangen ist und so. Das glaube ich ihm. Das glaube ich ihm zu 100%. Und trotzdem würde ich mir auch von ihm ein bisschen mehr noch wünschen auf dem Platz.
Ja. So. Das ist wahrscheinlich irgendwie allen gleich. Es war eine wilde Schlussphase und dann hat der HSV das Spiel zugemacht. Und eine ebenso wilde Schlussphase gab es in Freiburg, lieber David, beim Sieg des SC gegen den ersten FC Köln mit 3:2. Und was für ein Spiel war das? Führung Freiburg, verschossener Strafstoß Freiburg, 2:0 Freiburg, Anschlusstreffer und Ausgleich in der 82. und 87. Minute, zweimal Risse auf Bittencourt, der am langen Pfosten jeweils einköpfen konnte. Dann eine Riesenchance für Höhler, die er vergibt, dann eine große Chance für Pizarro und dann den Siegtreffer in der 93. Minute und damit der besiegelte Abstieg des ersten FC Köln und wieder neue Hoffnung für den SC Freiburg. David, wie ist der Zustand deines Herzes?
Ja, ich bin gar nicht so... enthusiastisch, wie man glauben könnte. Also ich war gelassen gestern,
Du warst gelassen bei diesem Spiel?
Nein, anschließend. Es war ein Gefühl der Gelassenheit, dass wir jetzt diese Punkte haben, die wir dringend gebraucht haben. Ich war das Spiel überhaupt nicht gelassen. Ich war ein nervliches Wrack. Und zwar das ganze Spiel hindurch. aber der Abend fühlte sich gut an, aber im Grunde schon mit heute Morgen, mit Blick auf die Tabelle und auf die nächsten Spiele, ja, ich weiß es nicht. Ich traue dem HSV durchaus noch die besagten Siege zu. Da kommen wir am Ende noch mal kurz drauf, sicherlich. Aber ja, also wir sind da noch nicht raus. Und mir steckt auch noch sehr, sehr die Abstiegssaison 14-15 in den Knochen, wo wir ja zweiten Spieltag vor Schluss gegen Bayern gewonnen haben. Unverhofft. Damals gab es auch schon eine Wettbewerbsverzerrungsdebatte. Und dann aber sang- und klanglos gegen Köln, gegen Hannover. Ausscheiden. Das heißt, also ich weiß sehr genau, da du solltest dich nicht zu früh über irgendwas freuen, sondern du musst halt diese Punkte noch heimfahren.
Aber was war denn anders in diesem Spiel? Jetzt mal auch die Aufstellung mit einbezogen. Hat sich ja durchaus ein bisschen was getan bei Freiburg.
Ja, also ich glaube, drei Leute waren ganz, ganz wichtig. Die waren jetzt nicht so vollkommen anders, weil die liefen zum Teil schon gegen HSV auf. Wobei mir auch das Spiel gegen HSV ja eigentlich schon gut gefallen hat, zumindest eine Halbzeit lang. Und die drei, die ich rausnehmen würde, wären Kleindienst, Schuster und Franz. Kleindienst hat auch schon gegen HSV gemacht, der hat vorne sehr viel Alarm gemacht, der hat gepresst, der hat sich bewegt, der war überall, der hat für Bewegung gesorgt. Schuster ist ist ja im Grunde ein seltsamer Kapitän, der nie auf dem Platz steht, ne? Also, und ich weiß, dass er auch nicht ganz unumstritten ist bei den Fans, wobei mir das eher so eine Social-Media-Sache scheint. In der Kurve ist er, glaube ich, nach wie vor noch sehr beliebt. Ich höre immer wieder noch Schuster-Fußballgott-Rufe, wenn er mal auftaucht. Und
redest du da jetzt von Darmstadt oder Freiburg? Entschuldigung,
kleine Nee, von Freiburg.
Das verstehen jetzt nur wir Leute, die 93 hören.
Ja, wir haben ja mehrere Fußballgötter in Freiburg. Wir haben ja ein Pantheon an griechischen Göttern. Wir sind ja, das Team zählt ja. Nein, und ich glaube, was ihn teilweise zum Haare raufen machen lässt, ist, dass er eben jemand ist, der sich Sachen traut, der sich traut, gefährliche Pässe nach vorne zu spielen. Und die kommen halt auch öfter mal nicht an dann. Aber hat sich zumindest getraut und öfter kommen sie eben auch an. Und das ist genau das, was wir gebraucht haben in den letzten Spielen. Der Zug nach vorne, die Vision nach vorne, die Lust nach vorne zu spielen. Und Franz ist sowieso jemand, der den Platz rauf und runter rennt und auch dadurch einfach Zug reinbringt, weil er sich auch wieder nach vorne traut und trotzdem aber die Lunge hat, um dann auch wieder zurückzurennen. Also das waren schon ein paar Elemente, die das Spiel belebt haben. Aber letztendlich, ganz ehrlich, nochmal, das fand ich auch schon gegen den HSV und dann kriegst du gegen den HSV halt das Tor und dann liegen wieder die Nerven frei. Also vermutlich ist es dann doch wieder genau so banal, dass so ein Tor halt entscheidet. Ja, du machst halt als erstes das Tor und vor allem du machst auch Chancen. Also ich glaube, die hatten schon in der neunten Minute habe ich die erste Chance schon notiert. Der Ballverlust Köln, Petersen geht durch, Terracino legt den Ball zu weit vor. 11. Minute Kleindienst klopft drüber, 13. versucht das nochmal, 14. fällt das Tor dann. Also da war Druck drauf, aber es war halt auch der Erfolg da. Und ich meine, ich glaube, das Nervenkostüm beim SC ist so dermaßen freigelegt in den letzten Spielen, dass einfach der winzigste Lufthauch Schmerzen verursacht. Und den Großteil gegen Wolfsburg warst du schmerzverkrampft, gegen Mainz warst du fast schon in schmerzverzerrter Stockstarre. Das war eine Beleidigung.
Ja, da war Freiburg nicht sich selbst. Also das war das Interessante am Mainz-Spiel. Da würde mich auch nochmal die Meinung von Mara zu interessieren. Aber ich fand das sehr interessant, bis hin zu erschreckend, dass der SC Freiburg, die eine Mannschaft, der man immer per Klischee unterstellt, sie rücken nie von ihrer Spielidee ab. Die fahren nach Mainz und spielen in einer Passivität und erstmal nur auf gegen den Ball bedacht, dass spielerisch wirklich fast gar nichts zu sehen ist. Und dann ist das Ganze zustande kommen, diese 0-2 Niederlage, natürlich höchst dramatisch, aber nichts ist gerade undramatisch im Abstiegskampf. Ja. Dann da halt irgendwie ein Strafstoß in der Halbzeit gepfiffen wird und so weiter und so fort. Ja, da kommen halt Dinge zusammen. Aber ich von der ganzen Grundausrichtung her war es zum ersten Mal so seit ganz langem, dass ich mir dachte, das sieht gar nicht mehr nach Freiburg aus.
Ja, ich finde das fast schon länger, dass das so ein bisschen schwelt. Und da sind wir im Grunde bei dem Tribünengespräch mit Sammer, das du geführt hast, bei diesem zentralen Satz, dass die Bundesliga aus Vereinen besteht, die Angst haben, Fehler zu machen. Hm. Und ich fand, das hat man Freiburg ganz stark angemerkt in den letzten Spielen. Die hatten tatsächlich Angst, Fehler zu machen. Und wie du zu Recht sagst, das ist eigentlich nicht die DNA von Freiburg. Das ist nicht das, warum ich mal Freiburg-Fan geworden bin vor 20 Jahren, weil ich finde, durch die Freiburger Geschichte zieht sich, dass du mit jungen Leuten spielst, dass du ja den Ball haben willst.
Wir wollen den Ball haben,
ist ja fast schon klischeehaft. Also es stimmt natürlich auch nicht so, ne? Freiburg war keine Ballbesitzmannschaft in dem Sinn, nicht immer. Also die haben auch durchaus mal den Außenseiter raushängen lassen, haben gepresst und so. Aber ja, sie wollten Leute, die was mit dem Ball anfangen können und den Ball übernehmen können und auch mal zeitweise per Kurzpass phasenweise ein Spiel bestimmen können. Und das ist eigentlich Freiburger DNA. Das hat das Spiel ausgemacht, das erwarten die Leute im Stadion auch. Du bist ja als Freiburger,
nee, ich wollte nur mal kurz reinfragen, ob das nur so die Außenwahrnehmung ist oder ob ihr das in Freiburg auch so wahrgenommen habt. Ich hatte irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass tatsächlich diese Geschichte rund um Petersen eine Unruhe reingebracht hat und dann auch plötzlich irgendwie wie so eine Furcht, also dass der dann, klar, dann wurde die Karte zurückgenommen, dann hat er doch gespielt, dann hat er ja auch gespielt, obwohl eigentlich ja die erste schon die fünfte gewesen wäre und bla. Und dann verschießt er da den Elfmeter. Diese Geschichte jetzt in Köln, hatte ich den Eindruck, war ja auch ganz klar eine Folge davon, dass er jetzt den Elfmeter nicht geschossen hat. Dann verschießt, wer hat den Elfer verschossen?
Günther.
Und also ich hatte das Gefühl, dass diese Geschichte rund um Petersen so ein bisschen Bruch war und dieser Umgang damit ja auch so ein bisschen Freiburg irgendwie untypisch und dass dann plötzlich so ein aufgeregt reinkam und ich fand es total erschreckend bei dem Spiel in Mainz. Ich mag Christian Streich total gerne, an dem scheiden die Geister sich ja auch so ein bisschen. Ich finde den total großartig und wie der in Mainz aber dann da nach dem Spiel irgendwie schon so da saß, völlig in sich zusammengesungen und irgendwie nur so meinte, ja so nach dem Motto, er weiß jetzt auch nicht mehr irgendwie so richtig. Ich war total überrascht, dass die dann gegen Köln am Wochenende überhaupt wieder so aufgetreten sind, weil ich ehrlich gesagt nach den letzten 2-3 Spieltagen dachte, so die haben sich jetzt selber rausgenommen.
Ja, aber das war eine Entwicklung. Ich würde das nicht unbedingt beim Schalke-Spiel anfangen. Ich würde fast schon bei Berlin anfangen. Das Spiel war genauso fürchterlich und das war auch so mutlos und das und Streich klingt so ein bisschen wie eine hängende Schallplatte in den letzten Wochen und er sagt immer wieder, er weiß nicht ganz genau, woran es liegt oder also er drückt es immer wieder anders aus, aber das ist so das, was rauskommt. Und wie gesagt, eigentlich war für mich ein bisschen der Aufschwung war die erste Halbzeit gegen Hamburg, wo plötzlich wo ich mit gar nichts gerechnet habe, wirklich, wo ich nach Mainz so dermaßen am Boden war und wirklich dachte, wir fallen jetzt komplett ins Bodenlose. Und dann spielen die plötzlich gut. Und dadurch hat natürlich die Niederlage noch viel mehr wehgetan, weil wenn du dann auch gut spielst und dann trotzdem die Tore kassierst. Und ich fand auch Hamburg nicht unbedingt besser an dem Tag. Nur Freiburg hat sich dann halt nach dem Gegentreffer auch komplett die Butter vom Brot nehmen lassen wieder. Das meinte ich vorhin mit freigelegtes Nervenkostüm. Also da flattert einfach alles. Ich würde die Petersen-Sache gar nicht so hochhängen, muss ich sagen. Also okay. Ich bin nicht in der Kabine, ich kann es nicht sagen, aber ich glaube, ihm hat es wahrscheinlich sogar eher gut getan. Klar, er hat auch gesagt, naja, vor Gerichtserscheinen ist jetzt nichts Angenehmes, aber er hat recht bekommen und sie haben es durchgefochten. Gut, dann kommt natürlich mit Mainz nochmal diese alberne
Ja, aber das hat der DFB super gelöst, indem er gesagt hat, nee, wir wissen ganz klar, er hat es noch auf dem Spielfeld erfahren. In der Sekunde, in der die Pressemitteilung rausgeht, der SC Freiburg verzichtet auf einen Anspruch, da fällt dem DFB auf, ach, übrigens, wir wussten es doch nicht so genau.
Ich äußere mich jetzt da nicht. wer mich da in voller Emotion hören möchte, kann sich die letzten 93 Folgen anhören.
Oh ja, man hat einen anderen David kennengelernt.
Ja, also insofern, ja, es gibt mir ein bisschen Hoffnung. Da scheint ein leichter Aufwind zu sein. Ich glaube aber immer noch, dass die Mannschaft nicht so stabil ist, dass nicht doch irgendwie ein dummes Gegentor, ja, vor allem ein frühes Gegentor, den ich doch wieder zerrupfen kann.
Klar, aber das ist doch bei allen Teams, über die wir hier jetzt sprechen, so, das ist einfach Abstiegskampf. Und Das ist auch das, was ich vorhin meinte, als ich diese Folge anmoderiert habe, dass es jetzt nicht mehr um taktische Feinheiten geht. Man kann immer noch erklären anhand taktischer Feinheiten, warum Spiele so gelaufen sind, wie sie laufen. Aber es ist nicht mehr das Entscheidende. Es wird jetzt keine der Mannschaften, über die wir jetzt sprechen, wird innerhalb der nächsten zwei Spieltage nochmal ein taktisch neues Konzept aus der Schublade sehen, sondern wir werden immer nur Nuancen sehen, im Besseren oder im Schlechteren von dem, was wir jetzt gesehen haben. Und es wird halt viel so an Einzelnen Dingen hängen, der verschossene Elfmeter oder der nicht gegebene rote Karte und solche Sachen.
Im Grunde war, ironischerweise war dieses Spiel gegen diese 90 Minuten gegen Köln waren fast schon ein Sinnbild für die ganze Saison des SC. Und ich habe übrigens mit Amüsement zur Kenntnis genommen, dass jemand im Rasenfunkforum genau dasselbe über den FC geschrieben hat. Das sei auch ein Spiegelbild für den FC gewesen. Ja. Ich fand das erstmal, du spielst irgendwie gefällig, du hast Chancen, du hältst mit, du machst dann sogar zwei Tore, hast eine Hochphase, und dann hörst du irgendwie auf zu spielen.
Und mit der Petersen-Auswechslung lustigerweise.
Ja.
Das ist dann auch wieder.
Ja, auch schon. Ich hatte es schon vom Gefühl her auch wieder vorher. Also da kommentierte der Moderator noch, oh, Freiburg spielt ja befreit auf. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass sie wirklich. Für mich war der Bruch tatsächlich nach dem zweiten Tor. Ich weiß nicht, ob das Erleichterung war, ob das dann doch wieder ein bisschen fehlende Konzentration war, ob sie eben doch wieder ihre Stärken nicht ausgespielt haben, nämlich durchaus auch offensiv nach vorne zu schauen, sondern dann gesagt haben, wieder gut, okay, jetzt können wir ja wieder verteidigen und jetzt können wir das zurückfallen lassen, jetzt müssen die erstmal kommen, die Kölner. Und dann stehst du am Rand des Abgrunds plötzlich. Also ich habe geschrien am Spieß. Es stand 2-2. Es war alles verloren.
Bittencourt ist zweimal am langen Pfosten total frei und zweimal ist die Flanke geführt. Drei Minuten in der Luft. Das fand ich schon erstaunlich. Da hat einfach die Zuordnung nicht gepasst und auch, ja, also das von dir schon jetzt häufiger zitierte offenliegende Nervenkostüm, da hat man es gesehen.
Also auch das ist natürlich.
Ich habe auch geschrien bei dem 2-2.
Nicht geschrien?
Ich glaube, nicht geschrien hat hier in dieser Runde niemand bei. Also, na gut, wir reden später noch über Hertha gegen Augsburg. Aber ansonsten dürfte viel geschrien worden sein an diesem Wochenende.
Also auch das ist durchaus eine begleitende Sache, die uns jetzt begleitet. Das ist auch nicht so verwunderlich. Ja, wir machen in der Abwehr Fehler. Und da sind wir wieder genau beim Thema. Also du kannst ja auch Fehler machen, da stehen zum Teil immer noch junge Leute. Ein Zuyuncu ist jemand, der sich was traut, aber der halt auch verdammt große Böcke macht. Und du hast immer wieder in den letzten Spielen irgendjemanden gehabt, der Fehler gemacht hat. Und eigentlich solltest du in Freiburg, sollte das Pflaster sein, wo du Fehler machen kannst. Einerseits, aber andererseits bist du als Fan halt trotzdem dann und denkst dir, um Gottes Willen, und was machen die denn da? Und ich habe tatsächlich, als Zuyuncu dann gesperrt war, war mein erster Reflex, zum Glück ist er gesperrt, dann kann er keine Fehler machen. Mhm. Und das ist genau die Debatte von Fehlervermeidung. Aber wenn du keine Fehler machst, dann, wenn du nichts riskierst, dann kannst du auch weder schön Fußball spielen, noch kannst du eigentlich irgendwie überzeugend gewinnen. Und das ist, glaube ich, die große, große Qual, in der, also ich mich zumindest gerade befinde, ich weiß nicht, wie es euch geht.
Ja, das ist halt dieses, im Englischen gibt es das Sprichwort, you can't win the lottery if you don't buy a ticket.
Ja.
Ja, vor allen Dingen, ich glaube, also es kommt natürlich logisch am Ende mal so ein bisschen drauf an, wie es ausgeht, ne? Also wir haben heute auch alle große Augen gemacht, als bei Mainz der Baku auf dem Spielplan stand. Und der hat ja dann tatsächlich in der Anfangsphase auch ein-, zweimal alle dazu gebracht, irgendwie scharf Luft einzuziehen. Mhm. Und dann hat er sich aber dermaßen in dieses Spiel reingearbeitet. Und da ist genau das passiert. Also da hat man sich getraut, den Jungen da hinzustellen. Klar, auch so ein bisschen eben aus der Ausfallsituation heraus. Dann hat er eben seine Fehler am Anfang machen dürfen. Die Mannschaft hat ihn komplett irgendwie aufgebaut, sind alle direkt irgendwie zu ihm hin und haben ihn da irgendwie geherzt und ihm das Gefühl gegeben, mach mal weiter, dann wird das schon. Und dann ist es über den Verlauf des Spiels halt auch geworden. Und dann hast du natürlich hinterher alles richtig gemacht. Wenn der jetzt den entscheidenden Gegentreffer verschuldet, dann führen wir die Diskussion halt auch anders. Das ist einfach so.
Ja, Fußball ist unter dem Strich ja dann doch ein Ergebnissport. Mhm.
Darf ich noch eine Frage stellen, David?
Ja, klar.
Wie ist denn aktuell so die Stimmung bezüglich Streich? Weil, also ich bin ja große Anhängerin von ihm, aber in den letzten Spieltagen doch des Öfteren ein bisschen genervt davon, wie schnell er auf 180 ist und sich nicht wieder runterbringen lässt und selbst nach so einem 3-2 wütend in die Kabine stapft und niemanden sehen will. Und ich weiß nicht, wie ist das da bei den Freiburg-Fans?
Also ich persönlich finde einfach, Streich ist jemand, der geht einfach emotional mit, und das finde ich erstmal irgendwo gut. Genau, so. Das hat natürlich Auswüchse. Ich glaube, ihr hattet das auch im Rasenfunk schon mehrmals auch thematisiert. Einmal mit diesem wunderschönen Titel der Löwenmama Streich, die sich davor vor ihr Team wirft. Ich fand ihn in der Abstiegssaison 14-15 damals viel schlimmer, muss ich sagen. Weil da hat er wirklich, in fast jedem Spiel hat er auf den Schiedsrichter geschimpft, und ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass dieses Schimpfen den Fokus der Mannschaft komplett weglenkt, weil die Mannschaft glaubt, sie sei in einer Verschwörungshölle und das sei alles ganz fürchterlich und alles hat sich gegen sich verschworen und deswegen steigen sie jetzt, deswegen geraten sie auf die schiefe Bahn. Und da fand ich aus Außendiagnose fehlte die Konzentration. Ich sehe das diesmal eigentlich nicht. Ich höre aus dem Umfeld ziemlich viel, naja, okay, das und das und das ist passiert, und es sind ja eine ganze Menge Einklopse passiert, also wirklich an erheblich seltsamen Sachen von nicht gesehenen gelben Karten und Halbzeit-Elfmetern und so weiter. Und trotzdem ist eigentlich die Linie, naja, aber trotzdem sind wir selbst schuld und wir müssen halt besser spielen. Und ich finde eigentlich auch, dass Streich sich insgesamt beruhigt hat. Klar gibt's immer noch diese Sachen, wo er komplett ausrastet, wie er auf Schalke gegen Stieler einschreit, ist ja auch bestraft worden, zu Recht, gefällt mir auch nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, Streich hat auch das Problem, dass er so wahlweise überhöht oder verteufelt wird, ne? Also er ist dann wahlweise entweder immer der super, super sympathische Trainer, der sich politisch äußert und so lustige Witzchen macht, oder er ist halt dieses unsympathische Schwein, das die ganze Zeit nur auf 180 ist, und beides stimmt eigentlich nicht. Beides wird auch, glaube ich, stark befeuert durch, ja, Medienclip-Ausschnitte. Also Streich ist definitiv auch jemand, weil du eigentlich nie trauen darfst, ob der 30-Sekunden-Clip, der gerade von ihm gezeigt wird, wirklich das wiedergibt, was er gesagt hat, weil er in diesen Pressekonferenzen dazu tendiert, 5 Minuten lange Antworten zu geben, in denen er vor und zurück schwenkt und sich teilweise noch selbst bewusst widerspricht und sich wieder sagt, ja, aber man muss ja auch das bedenken und jenes bedenken und dieses bedenken. Und das kannst du halt nicht in einen 30-Minuten-Clip packen, 30-Sekunden-Clip packen. Ja. Und das heißt, es wird dann irgendwas rausgezogen, und wenn du das Ganze anhörst, dann merkst du aber, dass er sich eigentlich schon währenddessen im Grunde wieder selbst relativiert hat. Und ich glaube, dass das ein bisschen sein Problem ist. Aber mein Gott, ich meine, den Freiburg-Fan gibt es ja bekanntlich sowieso nicht, ne? Natürlich gibt es Leute, die sicherlich auch kritisch sehen, und es gibt Leute, die ihn überhaupt nicht kritisch sehen. Das zumindest wäre jetzt meine Interpretation der Sache.
Du hast ihn jetzt relativierend gesehen.
Ja.
Und uns dabei auch noch gesagt, dass er selbst häufig relativiert. Das war jetzt ein schöner Meta-Gag, wie ich finde. Wen wir ja in dieser Runde nicht vertreten haben, ist der erste FC Köln, weil ich, das klingt etwas hart, aber mir schon fast gedacht habe, dass für den FC nach diesem Spieltag das Rennen um den Klassenerhalt weg sein würde. Und dann wäre ein weiterer Gast dann doch noch ein bisschen viel gewesen, auch für das Zustandekommen einer technisch gut aufgesetzten Leitung. Aber David, als jemand...
Was?
Mara, du bist doch über dein Dosentelefon wunderbar zugeschaltet. Ich weiß gar nicht, was es da zu sagen gibt. Das ist schön, Mara, weil du bist quasi die Auslandskorrespondentin dieser Schlusskonferenz. Du sitzt halt irgendwo im Jemen, so gefühlt.
Hat uns sich auf Baku geeinigt?
Ja, genau, Baku, genau.
Sehr witzig. Da ich ja in Wiesbaden wohne, empfinden mich die Mainzer, glaube ich, auch als Auslandskorrespondentin. Ja.
Siehst du mal.
Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.
Nein.
Du, aber wenn wir jetzt wirklich die Klasse halten, dann kaufe ich mir auch ein neues Headset, was dann die Frequenz von eurem komischen Studio-Link gebacken bekommt. Dann war das letzte Mal, dass wir das so machen mussten.
Mara, ich schenke dir da noch eins. Wenn die Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter weiter spendabel sind, dann kriegst du zur neuen Saison eins, wenn ihr das mit dem Klassenerhalt schafft, weil ansonsten habe ich den Zwang, viel zur zweiten Liga zu machen. Aber ich wollte nochmal zumindest kurz über den ersten FC Köln sprechen, denn für den ist diese Saison jetzt im Grunde vorbei. Der sichere Abstieg, es hatte sich jetzt schon mehrfach angedeutet über Wochen hinweg. David, du konntest ja jetzt den FC nochmal aus nächster Nähe beobachten. Was ist dir daran dabei aufgefallen? Du beginnst deine Antworten heute immer mit einem Seufzen.
Das ist, weil du Fragen stellst, über die man erstmal nachdenken muss.
Man hat immer den Eindruck, auf dir lastet gerade der Weltschmerz und der muss erstmal eingeatmet werden vorm Antworten.
Ja, so richtig befreit bin ich, glaube ich, wirklich erst nach dem Saisonende. Im Grunde ist mir das aufgefallen, was mir in den letzten Wochen auch schon aufgefallen ist, dass nach wie vor, die haben ein paar ganz tolle Einzelspieler, die auch wirklich Blitzmomente haben. Es gab ein paar tolle Aktionen von Hector. Aber sie scheinen auch irgendwie kein Team gefunden zu haben. Und ganz ehrlich, ich bin ja vor dem Spieltag auch von der Fanseite fc.com interviewt worden, um was zu sagen zum Spiel. Und da haben sie auch gefragt, naja, was ist denn deine Fandiagnose, warum Köln absteigt? So richtig weiß ich es auch immer noch nicht. Also klar, ich kann diese ganzen Baustellen da zusammenreimen mit Trainer und mit hier und da, aber ich finde auch bei Köln gibt es nicht den einen großen Grund, warum die da jetzt komplett unten drin hängen.
Den gibt es ja selten. Vielleicht lässt sich die Saison des FC an der Leistung von Dominic Marot in diesem Spiel ablesen. Oh Gott. Der große Fehler gemacht hat und die ja auch unter anderem dann zum 2:0 geführt haben. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich das ganze Spiel anguckt, davon losgelöst auch ganz viele gute Aktionen hatte. Unter anderem 18 klärende Aktionen. Und ich glaube nicht, dass ich in dieser Statistikspalte in dieser Saison schon mal einen höheren Wert gesehen hätte. 18 klärende Aktionen. Und trotzdem kann man ihn auch als Pechvogel dieses Spiels bezeichnen. Und das ist der erste.
Er hatte noch einen Kopfball, der beinahe reingegangen wäre noch.
Ja, genau, stimmt. Genau.
Ja. Ja, aber das Lustige ist ja auch, weil ihr vorhin schon gesagt habt, man kann dieses Spiel eigentlich als Spiegel der Saison des SC Freiburg betrachten. Ich habe genau dasselbe auch von den Köln-Fans gelesen, also dass sie gesagt haben, man kann das Spiel eigentlich auch als Spiegel eben der Köln-Saison betrachten. Also mal hat man irgendwie Unvermögen, mal hat man Pech, dann kämpft man sich ran und in der letzten Sekunde steht man dann eben doch wieder mit leeren Händen da. Also.
Ja. Was auf jeden Fall eine lobende Erwähnung finden muss, ist das Verhalten von Horn und Hector. So wünscht man es sich doch. Das ist richtige Fußballromantik, so wie man es schon ganz lange nicht mehr hatte. Beide ihre Verträge verlängert, gehen mit in Liga 2. Das ist schön. Und ansonsten kann man sich, ja, Entschuldigung,
weg. Wie Horn auch sagte nach dem Spiel, die Fans haben dafür gesorgt, dass wir mit Würde abgestiegen sind. Das hat mich schon ein bisschen berührt, muss ich sagen. In aller sonst nichts mit dem FC zu tun haben Mentalität. Da war ich irgendwie gecatcht.
Ja, die Fans waren auch großartig. Es gab wirklich auch Phasen während des Spiels und das war schon bevor die Tore für Köln fielen. Da hat man die Köln-Fans sehr, sehr laut gehört. Die schienen von Anfang bis Ende wirklich mit Herzblut dabei. Und ich kann das ziemlich gut nachvollziehen, was das, glaube ich, auch im Herzen auslöst, damit mit Hector und Horn, weil ich mich damals, als Petersen gesagt hat, er geht mir in die zweite Liga, und da war er noch bei Werder unter Vertrag, war er eigentlich nur ausgeliehen, und dann zu sagen, ich gehe da jetzt dahin und damit, weil es hat mir so gut gefallen, dafür bin ich ihm auch bis heute noch dankbar. Und das ist schon einige Jahre her. Insofern, ein Riesenglückwunsch an sowohl an Horn als auch an Hector. Vor allem an Hector eigentlich, der ein bisschen das Zugpferd auch war. Und auch an die Fans, dass sie solche Leute da haben. Das ist schon groß.
Ja, schön fand ich auch, wie ich glaube, es war bei der Sportschau, der Kommentator am Ende sagte, bringt uns Markus Anfang zurück in die erste Liga. Da musste ich ein bisschen grinsen.
Der Anfang vom Ende. Ich fand's auch schön, ich habe gelernt, die neue Variante des wie fühlen Sie sich ist, wie sieht es in Ihnen aus? Das hat die Sky-Reporterin Timo Horn und Jonas Hector gefragt. Das fand ich
großartig. Sind gerade abgeschnitten. Wie sieht es in Ihnen aus?
Wäre eigentlich schön, wenn einer von beiden gesagt hätte, dunkel, außer ich mache den Mund auf.
Ja. Es schwimmen ein paar Blutzellen durch die Gegend. Das hat ziemlich viel gearbeitet.
Ja, ich glaube, der 1. FC Köln ist auch so ein Verein, wo auch die Fans anderer Vereine sagen, schade. Ne? Also nicht nur, weil das so ein Traditionsclub ist, aber irgendwas versprüht der, dass man dem nicht wirklich böse ist, wenn er gegen den eigenen Club gewinnt. Das war jetzt mit Augenzwinkern gesagt. Aber 1. FC Köln hat man irgendwie immer ein bisschen gern, finde ich. Und es ist immer sehr traurig, wenn so ein Club dann in die Niederungen dann muss. Und wie gesagt, diese Sachen mit Horn und Hector, das sind zwei große Ausrufezeichen. Und das ist die Planung, die Kaderplanung beginnt ja schon jetzt oder spätestens seitdem. Läuft sie auf Hochtouren und soweit ist zum Beispiel mein HSV noch lang nicht. Und Köln jetzt schon Favorit für den Wiederaufstieg, ne? Ganz klar.
Ja, und geschickt auf Fortuna Düsseldorf aus dem Weg gegangen, das hat man auch ganz ganz
irgendwie, gut. Ich habe sowas gelesen, im 19. Jahr, ne, sind die nicht in einer Liga irgendwie. Mhm. Also immer wenn Düsseldorf nach oben kommt, dann geht Köln runter etc.
Ja. Diese Liga ist zu klein
für uns. Und jetzt an einem Tag.
Ja. Unglaublich, unglaublich. Und ansonsten kann man vielleicht noch das einwerfen, was unser User Kai Lenepp im Forum geschrieben hat. Er schreibt, Zitat, ich hoffe, dass die Herren Fee und Ehrlich sehr genau hinschauen und sich nicht von der allgemeinen Schunkelatmosphäre anstecken lassen, sondern auch unbequeme Entscheidungen zum Wohle der Mannschaften treffen. Ich glaube nämlich nicht, dass der sofortige Wiederaufstieg ein Selbstgänger wird. Vielleicht noch ein ganz guter Hinweis. Für den FC. Die
zweite Liga ist hart.
Ja. Davon können so einige Mannschaften ein Lied singen, unter anderem ja der 1. FC Kaiserslautern an diesem Wochenende. Aber wenn wir jetzt die zweite Liga hier noch mehr mit reinziehen, dann sitzen wir noch bis morgen früh. Dann erscheint die Folge doch erst am Montagnachmittag, weil wir aufgenommen haben bis Montagmittag.
Wobei es ist natürlich auch kein Zufall, dass wir die zweite Liga so häufig erwähnen, weil wir alle vier haben uns, glaube ich, in den letzten Wochen durchaus immer wieder damit beschäftigt, mit der Frage, was wäre denn?
Ach Quatsch.
Also gut. Ich habe mich durchaus damit beschäftigt, was wäre denn, wenn.
Ja. Also der FC geht jetzt runter, man hat jetzt noch zwei Abschiedsspiele, zu Hause gegen den FC Bayern und dann beim VfL Wolfsburg, das haben wir vorhin schon angesprochen. Und David, der SC Freiburg spielt jetzt noch in Gladbach und dann zu Hause gegen den FC Augsburg. Es sind die vorhin schon angesprochenen 3 Punkte Vorsprung auf den VfL Wolfsburg und 5 Punkte Vorsprung auf den HSV. Mit welchem, wie sieht's bei in dir aus, wenn du auf diese Spiele gegen Gladbach und Augsburg guckst?
Es blubbern irgendwelche Aminosäuren vor sich hin und prinzipiell ist es mir fast lieber, wenn der SC mittlerweile gegen Teams spielt, wo nicht ganz so viel sich erhoffen darf. Da kann man ein bisschen vielleicht doch wieder befreiter aufspielen, aber andererseits, es nützt ja nichts, sie brauchen ja die Punkte, also sie werden trotzdem unter Druck sein und ich kann mir da durchaus vorstellen, dass du da mit 0 Punkten rausgehst. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir da irgendwie durch Zufall was holen und wie gesagt, die letzten beiden Auftritte lassen mich zumindest wieder hoffen, dass da auch ansprechender Fußball gespielt wird. Aber also ausgemacht ist es für mich nicht und ich mag auch diese allgemeine Aussage, die ja immer so ganz schnell kommt, für Mannschaft XY geht's ja um nichts mehr. Also mir ist generell eine Mannschaft, die zittert und bangt und nervös ist, 1000-mal lieber als eine Mannschaft, für die es um nichts mehr geht, weil trotzdem können die Fußball spielen und
vor allem, es geht ja immer um was. Es geht ja immer um 3 Punkte und es ganz selten erlebt man erstmal, dass Mannschaften sich so hängen lassen. Das ist dann aber oft auch nicht bewusst, sondern eher so ein Spannungsabfall, dass man diese Aussage wirklich stehen lassen könnte.
Also ich habe großen Respekt vom FC Augsburg. Ich glaube sogar fast eher, dass wir auf Gladbach was holen als gegen Augsburg, muss ich sagen. Ja.
Mara, wolltest du auch noch was sagen?
Nee, ja, also bei uns ist das in der Diskussion zuletzt auch die ganze Zeit gewesen, weil wir ja heute eben bekanntermaßen gegen Leipzig gespielt haben und jetzt noch gegen Dortmund und Bremen ran müssen, dass es also viele Leute gibt, sei es im Fanumfeld oder überhaupt, die alle davon ausgehen, dass man das gegen Bremen locker gewinnt, weil es für Bremen ja um nichts mehr geht, als ob das jetzt eine Mannschaft wäre, die irgendwie gerne auswärts fährt, um sich da dann irgendwie abschießen zu lassen. Also ich glaube, dass diese Aussage totaler Quatsch ist und also wenn es um gar nichts mehr geht, dann kann man ja super befreit aufspielen. Also ich würde mich nie vor so einem Spiel in Sicherheit wiegen wollen.
Und Freiburg hat halt den Nachteil, dass sie eine richtig miese Torbilanz haben, mal wieder.
Mhm. Minus 24.
Genau, die im Grunde die schlechteste ist von allen da unten. Also sollte der HSV gewinnen, ist er ja automatisch diese zwei, die ja da besser ist, auf jeden Fall auch besser. Mhm. Also im Grunde ist das... sind das nicht 3 Punkte, sind eher 2,5 Punkte, die du da Vorsprung hast auf Wolfsburg. Ja, also wie gesagt, ich bin froh über den Sieg gegen Köln. Ich fand nicht, dass er jetzt total souverän rausgespielt war. Er gibt Hoffnung an manchen Punkten, aber die Schwachstellen sind nach wie vor da und es ist alles möglich noch. Finde ich. Vielleicht machen uns die anderen Mannschaften ja einen Gefallen und gewinnen dann
alle.
Ja, genau. Mainz hat es ja heute schon mal nicht gemacht.
Ja, darüber wollen wir jetzt dann auch gleich sprechen, würde ich sagen.
Aber gerne.
Wer hätte das erwartet?
Mara, ich würde gerne die Geschichte erzählen, dass wir dich per Telefon zugeschaltet haben, weil du in der Euphorie dein Headset gegessen oder aus dem Fenster geschmissen hast. Ganz so war es nicht, aber euphorisch wirst du gewesen sein. Was ist da heute passiert beim 3:0 gegen RB Leipzig?
Ja, beats the fucking shit out of me. Ich habe keine Ahnung. Also es war irgendwie unglaublich. Eigentlich ist das passiert, was man irgendwie gehofft hat, nämlich, dass die Mannschaft sich komplett, dafür werfe ich auch gerne ins Phrasenschwein, was auch immer ihr haben wollt, auf die Mainzer Tugenden zurückbesonnen hat. Ich meine, man muss ja fairerweise sagen, also zum einen gehöre ich ja sowieso zu der Fraktion, die nicht der Meinung sind, dass diese Saison alles irgendwie schrecklich war bei uns und war auch nie bei denen, die eigentlich ab dem 3. Spieltag den Rauswurf des Trainers und ab dem 8. Spieltag dann auch noch den Rauswurf des Sportchefs gefordert haben, so ungefähr. Aber natürlich hat halt auch viel nicht funktioniert und wir haben relativ rasch da unten drin gehangen und auch tiefer, als es für uns eigentlich irgendwie üblich war in den letzten Jahren, weil wir ja mit den direkten Abstiegsplätzen eigentlich immer nichts zu tun hatten. Mhm. Aber eigentlich ist es ja so, dass es eine positive Tendenz tatsächlich gibt seit der Länderspielpause, in der man sich ja auch im Umfeld und aber auch eben in der Mannschaft irgendwie zusammengesetzt hat. Aber natürlich war jetzt das Spiel letzte Woche auswärts in Augsburg ein Dämpfer. Wobei, also ohne da groß drauf einzugehen, aber natürlich hast du solche Partien im Abstiegskampf erstens und zweitens war es unterm Strich auch nicht so schlecht, wie es geredet wurde, fand ich. Aber heute hat man echt einfach gemerkt, dass die sich komplett aufeinander eingeschworen hatten. Und ich weiß, dass das immer die große Diskussion ist, auch im Abstiegskampf, wie sehr hilft es tatsächlich auch, was von den Rängen kommt und wie wichtig ist irgendwie so das Binnenverhältnis. Aber also ich fand, das Spiel heute bei uns zu Hause war echt der Beweis dafür, was das für eine Rolle irgendwie spielen kann, weil es waren einfach alle da. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann es das letzte Mal so eine Stimmung gab im Stadion, wann es irgendwie so ein Feuer von den Rängen gegeben hat. Und die Spieler, also die ersten 5-6 Minuten des Spiels waren okay, waren halt so ein gegenseitiges Abtasten und da hatte man so das Gefühl, die Mainzer machen das eigentlich ganz gut. Natürlich entwickelt halt Leipzig irgendwie einen enormen Druck, aber es hat eigentlich ganz gut geklappt. Dann haben sie aber so eine Viertelstunde gehabt, wo sie echt also mehrere Klöpse irgendwie hatten, wo man irgendwie dachte, also dass Leipzig die Geschenke irgendwie nicht annimmt und da einfach mal ein Tor draus macht, unter anderem eben da auch der eine Ballverlust von Baku, aber auch da hast du einfach auf dem Platz gesehen, wie die irgendwie miteinander kommunizieren, wie die Sachen füreinander ausbügeln. Die haben heute keinen Ball verloren gegangen, die sind teilweise zu dritt irgendwie auf die Leipziger Spieler gegangen, die irgendwie den Ball hatten und es wäre zu wenig gesagt, wenn man jetzt behauptet, es war eine Willensleistung, weil es war auch sportlich, also eines der deutlich ansprechenderen Spiele, die ich irgendwie seit einer Weile von Mainz gesehen habe, aber es war tatsächlich auch eine enorme Willensleistung und dann hast du natürlich mit diesem 1-0 die ganze Zeit einen super dünnen Vorsprung, wo du weißt, Leipzig ist irgendwie jederzeit für ein Tor gut. Also du kannst irgendwie dich nicht darauf verlassen, dass die ohne ein Gegentor irgendwie das Spiel beenden. Und dann hat es also für mein Gefühl viel zu lange gedauert, bis wir tatsächlich das 2-0 geschossen haben, weil es auch einfach wahnsinnige Chancen gab. Mhm. Ich muss fairerweise sagen, als der Maxim reingekommen ist, habe ich also fast da die Krise gekriegt, weil ich dachte, man kann doch den De Jong in dem Moment jetzt nicht rausnehmen, weil der so viel gearbeitet hat und also so viele Bälle irgendwie aus der Gefahrenzone rausgedroschen hat. Ich fand, der De Jong hat heute wahrscheinlich das beste Spiel gemacht, seitdem er bei uns ist. Und dann schießt Maxim das Tor. Das war Wahnsinn. Also ja, und dann war natürlich nur noch Explosion im Stadion. Also als dann Baku auch noch sein Tor geschossen hat, das war sehr, sehr großartig. Und ja, ich habe es dann hinterher auch gesehen, dass wohl offensichtlich der Elfmeter jetzt also kein so lupenreiner war, aber so ganz ehrlich, da bin ich in so einer Situation dann auch irgendwie mehr Fan als alles andere, dass mir sowas von wurscht. Den nehme ich auch trotzdem.
Ja, das musst du ja und das darfst du ja auch. Also die beiden Tore zum 2-0 und 3-0 waren 85. und 90. Minute. Und jetzt aber nochmal zurück zu diesem Strafstoß in der 29. Minute. Mute wird gefoult, aber vor dem Strafraum. Ich frage dann mal die anderen, weil bei dir, Mara, ist ja eh klar. Du hast jetzt erst im Nachhinein erfahren, du warst im Stadion und dass du es okay findest, ist ja eh klar. Sascha, war das für dich ein Strafstoß, beziehungsweise kannst du verstehen, warum auch in Zeiten des Videobeweises diese Wiederholung offenbar nicht rechtzeitig vorliegt? Also ich fand es eigentlich sehr eindeutig.
Ach, Videobeweis, wenn wir jetzt auch noch darüber heute sprechen wollen, wie gesagt, dann muss ich meinen Arzttermin morgen früh um 8 absagen.
Videoassistent bitte, wenn
du. Ja, naja, genau. Wir wissen ja, was gemeint ist. Also Mainz hat ja von seit einiger Zeit ja Glück mit Elfer-Entscheidung, aber das soll auch gar nicht das Thema sein. Das ist ja letztlich
wirft's rein und sagt dann, aber will ich jetzt nicht mit euch drüber reden. Und dann würde er irgendwie so sagen, so ja, Israel-Palästina auch eine ganz schwierige Nummer, aber will ich jetzt gar nicht drüber reden.
Nein. Also letztlich ist es doch genau das, was den Fußball ausmacht, um mal diese Plattitüde auch nochmal reinzuwerfen, irgendwie diese zweifelhaften Entscheidungen, über die dann am Stammtisch noch gesprochen wird und womöglich auch in einem Fußball-Podcast. Genauso wollen wir es doch eigentlich haben. Mainz hat jetzt Glück gehabt mit dieser Szene. Und wie es so ist in einer Saison, es gleicht sich Glück und Pech immer mal aus. Und bitte, dann sollen sie diesen Elfmeter doch bitte haben. Es wird fast zu viel darüber gesprochen. Nun haben sie halt mal Glück mit dieser Entscheidung gehabt. Es war kein Elfer, wenn du mich fragst. Aber so ist es halt.
Ja, die Frage, ob sich das ausgleicht, da haben gerade Mara und ich schon sehr heiße Debatten drüber geführt. Das liegt einige Spieltage zurück. Ich habe auch danach einige Mails von Mathematikern bekommen, die...
Ja, ich auch. Postfach war voll mit irgendwelchen Statistiken, wo ich mir so dachte, what, ich verstehe es nicht. Aber ja, klar, du deine Meinung, ich meine. Genau. Und da kommt so, nein, aber ich habe keine Meinung, ich habe eine Statistik. Ja gut, okay, du deine Statistik, ich meine Meinung. Tschüss.
Ja, aber es ist doch wirklich so, ich sag mal, früher in Anführungsstrichen wäre das eine Randnotiz gewesen. Irgendwie, oh, viele Entscheidungen und es wäre hingenommen worden und 2 Sekunden später hätte sich keiner mehr dafür interessiert. Ja, naja.
Von wie viel früher reden wir? 19.
Ja,
Jahrhundert?
Ja, von sehr viel früher. Ja, von sehr viel früher.
Weil es war doch noch nie so. Also klar,
als es noch 4 Kameras am Spielfeldrand gab. Naja, aber also wie gesagt, heutzutage bemüßigt sich ja jeder, sämtliche Fußballszenen eines Wochenendes zu sezieren. Ich nehme mich da so ein bisschen raus. Also wie gesagt, es ist war eine Fehlentscheidung, aber auch von Fehlentscheidungen gibt es pro Spiel wahrscheinlich 20.
Ja, aber genau dafür, Entschuldigung, wurde die Sache mit dem Video doch eingeführt. Also
ja, aber sie wird ja, aber wie wird es denn?
Ja, aber guck mal, die Diskussion ist doch ein Stück weit verlogen, weil also jetzt wird dann irgendwie nach so einem, kann ich auch verstehen, würde ich als Gegner definitiv auch machen, also nach so einer Entscheidung wird dann drüber diskutiert, hätte man da nicht irgendwie sagen müssen, ja, das gucken wir uns nochmal an. Auf der anderen Seite haben wir aber nach dem, sorry, wenn ich da Salz in die Wunde kippe, Freiburg-Spiel, die Diskussion, ja, okay, der Elfer war zwar total gerechtfertigt, aber hat das vielleicht irgendwie Köln irgendwie 3 Sekunden zu spät gemeldet. Also,
ja, aber damit schon, aber das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Das ist ein total wichtiger Unterschied, weil diese 3 Sekunden oder wie auch immer, das ist ja die Regel, die dem zugrunde liegt. Das ist ja genauso, als wenn du sagen würdest, ja, okay, der war aber 10 Minuten, der war 10 Zentimeter vor dem Strafraum. Ja, dann ist es ja trotzdem 11er, weil das ist ja nur 10 Zentimeter vor dem Strafraum. Das ist ja genau der Punkt. Wenn du sagst, die Regel ist, dass ein Schiedsrichter etwas erst wieder melden darf oder rücknehmen darf, wenn er sich noch auf dem Spielfeld befindet, dann ist das die Regel und dann muss die auch eingehalten werden. Ich mein,
ja, wobei in der Situation ja nicht die Frage war, ob es die Kontaktaufnahme gab, sondern ob die tatsächlich angekommen ist, ne? Was ja dann auch ja, nochmal irgendwie was anderes ist. Also habe ich es mit einer technischen Schwierigkeit zu tun oder habe ich es irgendwie, also weißt du, ich finde, das, was mich bei dem Videobeweis mittlerweile total nervt, ist, dass man halt eine Diskussion auf irgendwie 8 verschiedenen Ebenen führt und am Ende, also können wir es sowieso nicht lösen. Ja, es ist halt jetzt irgendwie so, wie es ist. Also wir hatten als Mainz auch schon Spiele, wo ich irgendwie gekotzt habe, also weil es eine klare Benachteiligung gab und das versuche ich mittlerweile zu vermeiden, mich darüber so aufzuregen, weil also es bringt halt nichts und umgekehrt ist es dann aber auch so, also hatten wir auch schon, dass dann Leute halt klar, logisch kriegt, dann gesagt, ja, aber über so einen Elfer darf sich ja nicht freuen, sage ich, nee, Entschuldigung, also ich freue mich über ein Tor, fertig, ab, also da mache ich mir dann jetzt auch keine Gedanken mehr drum, weil dann nimmst du dir die Restemotionen ja selber noch raus.
Also ich sehe die Sache komplett unemotional. A, natürlich darfst du dich als Fan drüber freuen, du sowieso. B, ich gönne euch das Tor auch, weil mir prinzipiell Mainz sympathischer ist als Leipzig. Aber der Punkt ist halt trotzdem, der Videobeweis wurde eigentlich dafür eingeführt, dass du sagst, okay, solche relativ klaren Sachen, die du mit einem Video aufdröseln kannst. Und wir haben ja auch gelernt, es gibt eben manche Sachen, die kannst du im Video nicht aufdröseln. Das geht nun mal nicht, weil du dazu in den Kopf des Spielers reinschauen müsstest. Oder, keine Ahnung, weil die Einstellung nicht da war, weil die kalibrierten Linien nicht da sind, whatever, geschenkt. Aber was mich halt schon wundert, ist, dass in so einer Szene, die offenbar auf dem Video eigentlich recht eindeutig aussieht, dass dann da nichts kommt. Also ich habe jetzt die Diskussion nicht verfolgt, darum, oder weiß ich, ob es eine gibt. Aber das finde ich dann schon zumindest merkwürdig. Also das stellt ja den Videobeweis noch mal stärker in Frage. Weil zumindest war ich bislang auf der Schiene zu sagen, okay, gut, wir lernen jetzt, hätten wir auch schon vorher denken können, der kann nicht alles lösen. Es gibt auch viel zu viel, was trotzdem noch grau ist. Aber er kann zumindest in bestimmten Situationen bestimmte Sachen sehr, sehr gut lösen. Und da gehört sowas für mich eigentlich dazu. Also,
ja klar, aber ich finde gerade die Situation hast du halt häufiger, also auch wenn der Schiri rausgeht und sich Sachen tatsächlich nochmal anschaut und dann hast du hinterher irgendwie einen Schiedsrichter-Experten irgendwo bei Sky oder so rumsitzen und hast den Schiedsrichter auf dem Feld und der Schiedsrichter auf dem Feld guckt sich nochmal an und sagt so und so und der im Studio sagt, nö, ich hätte es aber anders entschieden, wo ich mir so denke, ja gut, also offensichtlich liegt ja dann doch deutlich häufiger, gibt doch einen Ermessensspielraum, der sich eben dadurch nicht ausschalten lässt und dann bist du halt wieder bei der Frage, in wie vielen Situationen hast du tatsächlich eben dadurch die Gerechtigkeit hergestellt.
Ich finde es bewundernswert, also, dass ihr noch Muße habt, darüber zu diskutieren.
Ich frage mich schon, ob der Sascha deswegen zurück ist, weil er gerade seinen Termin verschieben will, tatsächlich, seinen Arzttermin morgen früh.
Nein.
Also es ist wirklich, ich habe aktuell, skippe ich in jedem Podcast außer Colinas Erben, wenn über den Videoschiedsrichter geredet wird und habe echt überhaupt keine Lust mehr auf diese Diskussion, weil ich mir denke, wir ändern alle nichts damit, dass wir das so diskutieren und dann lassen wir es jetzt halt so. Ich bin da so unmotiviert gerade, irgendwas zu dieser Diskussion zu sagen.
Da hast du eigentlich auch recht. Ich glaube, über den Videobeweis wurde und wird genug diskutiert. Worüber aber zu wenig gesprochen wird, liebe Mara, ist, warum hatte Raber Leipzig in diesem Spiel nur einen Schuss aufs Tor? Was hat denn da Mainz besonders gut gemacht oder wie hast du Leipzig selbst empfunden? Denn die haben ja gerade auch nicht die beste Phase ihrer Saison.
Nee, das stimmt, aber ich finde, also es gibt ja bei solchen Spielen gegen eine sicherlich auf dem Papier deutlich schwächere Mannschaft Mainz gegen Leipzig dann hinterher die Tendenz immer zu sagen, boah, war Leipzig heute schlecht. Mhm. Also das habe ich überhaupt nicht so empfunden, sondern die haben wirklich, die sind auf sehr hohes Tempo gegangen und haben einen sehr hohen Druck aufgebaut und es gab durchaus also Phasen im Spiel, wo man im Stadion zumindest große Bedenken hatte, dass das eben noch kippt, also gerade weil es halt eben nur das eine Tor Vorsprung gab. Aber also die Mainzer sind heute echt ja so, wie es eigentlich sein muss, um ihr Leben gelaufen. Und die haben die Leipziger dermaßen gut eingeschnürt. Also die haben Hochsee schon angegriffen. Die komplette Mannschaft hat verteidigt, was also Muto beispielsweise als Stürmer auch an Verteidigungsarbeit irgendwie geleistet hat. Es war teilweise von der reinen Optik fast so ein bisschen Vogelbild, weil jeder Spieler überall war, aber du hast immer gemerkt, dass sie eine gute Kommunikation miteinander haben. Die sind jeder für den anderen eingestanden heute und ja, also ich war echt, also es ist relativ schwierig, es wäre wahrscheinlich für eine halbwegs irgendwie objektive Sicht besser gewesen, 48 Stunden zu warten, bevor man mit mir über dieses Spiel spricht, aber es war heute echt also schwer, da nicht einfach die komplette Zeit irgendwie in Begeisterungsstürme zu verfallen, weil ja, also auch da, die haben auch Fehler gemacht, die haben sich auch Bälle irgendwie blöd abnehmen lassen, wir haben es ja da auf dem 05er Radio kommentiert und haben zum Beispiel also bei Öztunali immer so ein bisschen gesagt, es gibt so ein bisschen auf der einen Seite den lässigen und auf der anderen Seite den leidenschaftlichen Öztunali und also du weißt halt nie, wenn er an den Ball geht, was jetzt gerade irgendwie passiert, weil also der hat in einer Situation so saublöd den Ball vertändelt, dadurch gab es einen Einwurf der Leipziger und aus diesem Einwurf der Leipziger hat sich dann echt irgendwie so ein Chancenfestival irgendwie entwickelt, wo man so dachte, das war jetzt irgendwie null nötig und das war einfach nur, weil der eine Sekunde irgendwie da so rumgeschlänzt ist und irgendwie nicht so richtig bei der Sache war, aber diese Situation gab es heute halt echt fast überhaupt nicht. Ich habe die Mannschaft, weiß nicht, ob ich diese Saison überhaupt schon mal so eine konzentrierte Leistung der Mannschaft gesehen habe. Ich war echt völlig hin und weg, wie man vielleicht merkt.
Es klingt ganz leicht durch. Und Leipzig aber wirklich keine gute Phase. Von den letzten 5 Pflichtspielen, da nehme ich jetzt auch noch das Auswärtsspiel in Marseille mit rein, kein Sieg erzielt, nur ein Unentschieden gegen Werder Bremen. Und dadurch kommt man in der Tabelle nicht mehr so wirklich vom Fleck, beziehungsweise wurde ein bisschen runtergereicht. Jetzt sind 47 Punkte für Raber und dahinter warten Eintracht Frankfurt und man höre und staune der VfB Stuttgart mit 46 und 45 Punkten. Das heißt, es sind 1 und 2 Punkte Abstand. Sogar Borussia Mönchengladbach mit 44 Punkten hätte da noch Chancen reinzuhüpfen in die direkte Europa League Qualifikation. Und das scheint so ein bisschen...
Was man heute bei dem Spiel fand ich echt gesehen hat, also ich bin ja eigentlich in der Regel im Block und war jetzt aber heute zum Kommentieren eben auf der Pressetribüne und da hast du ja dann immer auch schönen Blick irgendwie auf die Trainer und Ralf Rangnick wirkte echt relativ früh irgendwie reichlich konsterniert, also von dem kam irgendwie nicht so sehr viel, der stand da und hat irgendwie...
Meinst du jetzt Rangnick oder Hasenhüttl?
Habe ich Rangnick gesagt?
Genau, Hasenhüttl. Ja, okay.
Entschuldigung. Ja, genau.
Hätte den Trainerwechsel schon stattgefunden, den ich gar nicht mitbekommen habe. Hätte mich jetzt auch nicht so ganz überrascht.
Ach, sind die ganzen Ralf. Nee, der hat, der wirkte echt so ein bisschen fast, also erschüttert angesichts irgendwie dessen, was seine Mannschaft da gemacht hat. Und dann hat er ja da den Doppelwechsel vorgenommen und man muss sagen, der Boomer, fand ich, der hat richtig Alarm dann gemacht, nachdem er reinkam und hatte ein paar richtig gute Aktionen und wirkte sehr, sehr gefährlich und bei dem hast du auch gemerkt, dass er halt eben die Frische dann nochmal hatte, aber so richtig irgendwie hatte ich auch das Gefühl, dass es da nicht so ein Eingreifen gibt. Eigentlich erwartest du ja dann in so einer Situation, die haben ja durchaus eben eine Qualität in der Mannschaft, wenn es so gar nicht läuft, dass halt irgendwie das mal noch auf eine bestimmte Art und Weise korrigiert wird von draußen, aber so richtig viel hat sich da irgendwie nicht verändert. Wobei, wie gesagt, also ich fand nicht, dass die jetzt ein grundsätzlich schlechtes Spiel gemacht haben, aber es hat halt einfach sehr wenig geklappt heute und das lag wiederum tatsächlich an den Mainzern, die das einfach verhindert haben.
Aber kannst du dir erklären, Mara, warum die Mainzer da plötzlich so aufgedreht sind? Weil ihr wart ja die letzten 2 Spiele davor auch nicht gut. Also eins davon musste ich ja vor der Länge ansehen.
Ja. Also es ist total schwierig, finde ich. Ich bin total froh, das war jetzt die letzte Möglichkeit, um dieses Spiel irgendwie so noch zu zeigen. Ich finde, wie gesagt, wir hatten nach der Länderspielpause schon deutlich bessere Spiele, also beispielsweise auch unser Spiel gegen Freiburg fand ich überhaupt nicht schlecht. Das ist halt in dieser leidigen Diskussion um diesen Elfmeter dann leider komplett untergegangen, aber das war einfach auch so von der Mannschaftsleistung und vom Kämpferischen und auch tatsächlich vom Spielerischen auch schon irgendwie deutlich verbessert, fand ich. Das ist immer eine schöne Frage. Warum braucht eine Mannschaft irgendwie 30 Spieltage, um dahin zu kommen? Also so die ganz Kurzfassung von mir wäre, ich habe das Gefühl, das, was Sandro Schwarz am Fußball eigentlich spielen wollte, hat relativ lange zu Beginn der Saison aus verschiedenen Gründen nicht funktioniert, weil vielleicht, keine Ahnung, dann am Anfang doch die Kommunikation irgendwie nicht so gut war, wie man sie braucht, weil es Verletzungsausfälle gab, weil irgendwie Pech dazu kam. Und dann sind wir zu einem Zeitpunkt, selbst als Mainz, mit dem wir vielleicht irgendwie nicht gerechnet haben in dieser Saison, relativ in so eine Abwärtsspirale reingekommen, hatten dann eben auch noch die ganze Unruhe im Verein und drumrum. Und dann war der Fokus immer so sehr stark auf Sandro Schwarz. Und es gab sehr früh die Forderung auch so von Fans und auch aus dem Umfeld, man müsse ihn entlassen und es hätte irgendwie alles keinen Sinn. Und ich habe das Gefühl, dass er dann irgendwann von dem, was er eigentlich spielen möchte, abgewichen ist und auf, wir haben es vorhin gehabt, von dem sich was trauen, ne, weggegangen ist, davon sich zu trauen und zu sagen, wir wollen den Ball auch mal haben, hin zu, ja, wir gehen wieder, also wir spielen quasi wieder Schmidt-Fußball, machen wieder irgendwie die hohen Bälle nach vorne und gucken, dass sie da vielleicht irgendjemand erwischt und im Tor unterbringt. Und mein Eindruck ist, dass tatsächlich seit dieser Länderspielpause die Spiele eher wieder das macht, was er eigentlich die ganze Saison vorhatte und dass es jetzt plötzlich klappt und einfach von Spiel zu Spiel besser wird. Und das in Augsburg war definitiv ein Rückschlag. Aber für mich, also es gibt jetzt natürlich auch wieder viele, die schon sagen, nein, man darf jetzt nicht vergessen, dass die Saison eigentlich scheiße gelaufen ist. Ich sehe es überhaupt nicht so. Ich finde, dass das Spiel heute tatsächlich der Beweis dafür war, dass es wie in der letzten Saison auch richtig gewesen ist, an dem Trainer festzuhalten. Und ich hoffe, dass es auch über die Saison hinaus funktionieren wird, weil ich glaube, dass Sandro Schwarz seine Spielidee, ja, also dass wir daran noch echt Freude haben können, aber dass die halt aus verschiedenen Gründen diese Saison nicht so umgesetzt wurde von Anfang an, wie es gedacht war.
Ach, ich hatte so sehr gehofft, dass du sagst, ja, das wissen viele gar nicht, aber Sandro Schwarz war mit seiner Mannschaft im Kino. und seitdem spielen sie so viel besser. Gut, es wäre nett gewesen. Es geht jetzt dann noch nach Dortmund und dann zu Hause gegen Werder Bremen. Es sind die jetzt schon ganz oft zitierten 3 Punkte bzw. 5 Punkte auf Wolfsburg und den HSV. Mara, du hast vorhin schon mal so ein bisschen vorab nach vorne geblickt und auch in der Diskussion mit Mannschaften, für die es um nichts mehr geht. Das Auswärtsspiel auf Dortmund wird natürlich schwer werden, traditionell für Mainz 05 und dann das Heimspiel gegen Bremen. Was glaubst du, wie viele Punkte da noch runterfallen werden?
Also ich habe vor dem Spiel heute gesagt, dass wir in den letzten 3 Spielen noch 4 Punkte holen. Ich würde das jetzt gerne nachträglich erhöhen, dass wir 3 davon heute schon geholt haben.
Cash out.
genau.
Race.
Ich glaube, also wenn wir die Leistung von heute tatsächlich wieder abrufen, dann können wir gegen Dortmund, das hat man ja heute auch gesehen bei dem Spiel der Dortmunder gegen Bremen, auch wenn das natürlich in Bremen war, aber wir können durchaus mit so einer Leistung in Dortmund einen Punkt holen. Also das traue ich der Mannschaft zu. Das wird nicht leicht und das wird auch kein Selbstläufer, aber das ist drin. Und wenn das so klappt und wenn wir uns diese Euphorie erhalten, dann kann ich mir nicht vorstellen nach der heutigen Partie, dass wir gegen Bremen verlieren, weil dann mag es zwar für Bremen um nichts mehr gehen, aber dann ist das völlig egal, sondern dann ist die Mannschaft so bei sich und so irgendwie gierig darauf, die Punkte zu holen, dass wir dann gegen Bremen auch Minimum einen Punkt holen, wenn nicht tatsächlich sogar gewinnen. Also ich glaube, wir holen auf jeden Fall noch 2 Punkte.
Ja, Wahnsinn. Wie so ein Spiel ein komplettes Stimmungsbild verändern kann. Ich darf es verraten, Mara, wir haben heute schon mittags miteinander gesprochen.
Ja, das stimmt.
Und es ist so ein bisschen, als hätte ich damals die Schwarz-Weiß-Version von dir erlebt und jetzt gibt es dich auf einmal in ganz vielen Farben.
Ich war aber echt ich muss sagen, das, was mir gestern den Stecker gezogen hat, weil ich das auch erst total spät mitbekommen habe, ich habe halt natürlich Kenner der Materie wissen, dass das HSV-Spiel wieder mitverfolgt und bin da dann immer so ein bisschen, ja, also ein Tag so, ein Tag so und war natürlich froh, dass die gewonnen haben und dann rechnet man da irgendwie so rum und dann habe ich relativ spät gesehen, dass Freiburg, den ich natürlich auch nur das Beste wünsche, aber leider können halt ja nicht
natürlich
alles drin bleiben, noch das 3-2 geschossen hat und dann habe ich irgendwie so auf die Tabelle geguckt und dachte, fuck, und Entschuldigung, ich musste heute schon mich dann immer verbessern im Radio und dann einen Hack daraus machen, also dann dachte ich mir, Hack, Alexander Hack, wie soll denn, das war übrigens ein herausragender Spieler heute, aber wie soll das funktionieren bei unserem Restprogramm? Ich habe einfach, ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so eine Angst einfach hatte vor einem Spiel. Und ich habe echt hier gesessen und dachte so, ich wie so eine doofe Dreijährige irgendwie mit einem Lutscher. So, ich will aber nicht absteigen. Ich will einfach nicht. Ich will nicht. Das war wirklich, wirklich schlimm. Und deswegen, es stimmt schon. Also das Spiel heute, das hat mir extrem gut getan und wahrscheinlich allen anderen Mainzern auch, ja. Also dieser Abstiegskampf, Leute, ich meine, macht euch das auch so fertig.
Ja, aber ich wollte gerade sagen, sind wir Fußballfans nicht so, also ist es nicht total typisch, dass wir natürlich heute sagen, juhu, und am nächsten Tag wieder sagen, ne, um Gottes Willen, es sind ja nur drei und auch ich klinge jetzt vergleichsweise gedämpft heute wieder. Am Samstagmorgen werde ich vermutlich wieder total euphorisch sagen, ja, wir gewinnen gegen Gladbach. Und es ist halt, es ist ja auch.
Ja, aber das Lustige ist, aber ich kann mich bei Niederlagen irgendwie relativ gut so selbst so abpuffern. Also ich habe mich letzte Woche bei dieser Augsburg-Geschichte geärgert über hier den Entenlauf von René Adler und da hatte ich dann ausnahmsweise auch mal eine Krawatte, aber normalerweise ist so, dass ich immer so denke, ja, kannst du jetzt nicht, weil mal ein Spiel nicht gewonnen wurde und es halt alles ein bisschen doof gelaufen und sowas passiert im Abstiegskampf, ganz normal, da darf man nicht in Panik verfallen, das funktioniert. Aber nach so einem Spiel wie heute ist irgendwie so nach oben der Deckel, der fliegt dann halt komplett weg.
Das ist ja schön. Das ist besser, als wenn ich hier vier Trauerklöße in der Leitung hätte.
Ja, aber nehmen wir nur den einen.
Ach, Becky, du hast ja so viele andere schöne Projekte. Was brauchst du eigentlich den Fußball, Becky?
Ja, genau.
Und ich finde es gut, dass die Mara Alexander Hack noch angesprochen hat. @grätsche44 hat uns auch gefragt, und ich vermute jetzt einfach mal, dass es nicht einer von vielen Alias-Accounts von Busty Red ist. Die Frage ist, ob Alexander Hack noch auf den WM-Zug aufspringt. Unfassbare Leistung. Fast ist ganz gut zusammen.
Der Hack hat heute vor allen Dingen, das Schöne war, wir haben echt ein Foto geschickt bekommen in das Radioteam während des Spiels, weil Hack einmal halt mit der Hacke klärt, wo einer
ja, irgendwie ein Bild genau. davon gemacht hat. Und so gut.
In der 11. Minute, ja.
Das ist jetzt geklärt, genau, warum der Mann irgendwie Hack heißt. Und es hat sich mittlerweile echt schon eingebürgert, dass im Stadion halt also Hack, Hack, Hack. Ich finde ja, jeder sollte einen Spieler namens Hack in der Mannschaft haben. Das ist einfach groß.
Alternativ sonst Matt ging ja auch noch.
Ja, genau.
Stell dich mal vor, Alexander Hack würde Mette Marit heiraten. Ach, Twitter würde implodieren.
Hatte ich nicht vor Wochen irgendeinen Tweet gelesen, wo irgendjemand fragte, ob Mainz nicht irgendeinen Chinesen namens Chen noch schnell dazu kaufen könnte und da hätte man Hack, Bell und Chen in einer Reihe. Naja, gut. Also das kommt nicht von mir.
Bei Freiburg-Köln stand Kleindienst gegen Handwerker auf dem Platz. Insofern.
Das ist auch schön. Großartig. Wir sollten viel mehr aus diesen Spielernamen machen. Wir haben früher im Fanzine haben wir mal so ein Suchwörter-Dings mit Spieler mit Tiernamen. Das war auch großartig. Naja, zurück zum Sport.
Ja, ich weiß ja nicht. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, wo ich es gelesen habe. Ich glaube, Zeit Online hat tatsächlich ernsthaft von Holzbein Kiel geschrieben.
Och Gott.
Ja, also deswegen ich will nur warnen vor diesem Witze mit Namen. Es führt einen in Untiefen, aus denen kommt man nicht mehr selber raus und dann fragt den ersten FC Köln. So ungefähr fühlt sich das dann an. Raber spielt jetzt noch zu Hause gegen Wolfsburg und dann bei Hertha BSC und hat eben, wie gesagt, gerade gar keine gute Phase und von hinten gut drücken jetzt die Mannschaften auch nicht mit der größten Vehemenz, aber sie drücken und das liegt unter anderem am VfB Stuttgart, der in Leverkusen 1-0 gewinnt und jetzt begeben wir uns mal raus aus dem Abstiegskampf, jetzt wird die Laune steigen und durch die Decke fliegen. Knackpunkt war so ein bisschen von diesem Spiel, ein verschossener Strafstoß von Alario wurde nach Videobeweis gegeben, kann man drüber diskutieren, kann man auch sehen, ich will die Videobeweisdebatte jetzt nicht nochmal führen, aber so ein bisschen, tja, ich weiß es gar nicht, Sascha, sage ich jetzt einfach mal, ein bisschen war es ein vergessen geglaubtes Problem, was man bei Leverkusen wieder gesehen hat, und zwar auch zusammen mit den letzten Spielen, eine unglaublich schlechte Chancenverwertung, die in diesem Spiel dann auch brutalstmöglich durch den einzigen Torschuss aufs Tor vom VfB Stuttgart bestraft wurde, und dann verliert man 0-1 zu Hause.
Genau. Ja, mehr lässt sich braucht man nicht zu diesem Spiel zu sagen. Nein, ist tatsächlich, also Stuttgart wirklich so minimalistisch, und effektiv, wie ich mir das vom HSV gerne gewünscht hätte, die Saison.
Effizient meinst du, aber ja.
Mhm. Oh, was habe ich gesagt?
Boah.
Effektiv.
Naja, effizient ist aus wenigen Möglichkeiten viel zu machen. Effektiv ist, eine Wirkung zu entfalten.
Eieiei, naja, also sie hatten laut Kicker 4 Torschüsse abgegeben, eine davon war drin, so. Das hätte ich mir gerade, weil der HSV so wenig Chancen sich erarbeitet, auch gern gewünscht, diese gute Quote. So, aber wie gesagt, Stuttgart hat das gut gemacht und Leverkusen ist ja oft, wie soll ich sagen, also wenn hat Angst vorm Erfolg, also wenn die wieder mal so einen Sprung machen können irgendwie, dann fangen sie plötzlich das Denken an und dieses Gefühl hatte ich in diesem Spiel auch wieder, ne? Also die Chance, diesen Elfer reinzuschießen, ich meine, Alario hat nicht mal schlecht geschossen, das war nur sensationell gut gehalten von Zieler, das muss man auch mal sagen. Nun wären wir wieder bei wäre Fahrradkette, also wäre der drin gewesen, wie wäre das Spiel dann gelaufen, aber ja, so hat Stuttgart dann ja schon in der 17. Minute eine zweite Luft bekommen und konnte weiter sein Spiel durchziehen. Und auch wenn Leverkusen aus meiner Sicht ja spielbestimmend war, im Grunde hat es am Ende eben nicht gereicht. Also Bayer Leverkusen ist für mich so, wie soll ich sagen, hat einen schönen Anzug oder ist ein schöner Anzug, aber der Bügel hängt eben noch in der Jacke. Also das ist einfach hübsch, aber wie gesagt, nach vorne einfach ja zu hastig, zu unkonzentriert letztlich. Und dann gewinnt Stuttgart eben auch mal so ein Spiel.
Es ist halt auch ein unglaubliches Schneckenrennen um Europa gerade mal wieder, ne?
Ja.
Also Leverkusen hat die letzten drei jetzt verloren. Leipzig ist außer Form, Frankfurt ist komplett außer Form. Also die wollen ja, glaube ich, alle, aber sie konnten gerade nicht.
Ja, irgendwie. Und ich fand das auch ganz spannend, weil also bei so Spielen mit so hunderten Chancen und dann gewinnst du erst recht nicht, also ich ärgere mich da immer ganz besonders. So bei den LeverkusenerInnen in meiner Timeline hatte ich eher das Gefühl, dass die gesagt haben, na okay, also so einmal in der Saison darf man auch so ein Spiel verlieren, was man eigentlich hätte gewinnen müssen vom Spielverlauf her. Also da habe ich jetzt gar nicht so die große Wut auf dieses Ergebnis nach dem Spielverlauf erlebt, wie ich sie bei mir wahrscheinlich erlebt hätte.
Ja, ich glaube, das liegt an den letzten Spielen, die Leverkusen hatte. Denn da war das im Vergleich schon einfach eine deutliche Steigerung. Man hatte diese 2:4-1-Siege in Leipzig und dann zu Hause gegen Frankfurt und dann aber halt ein sehr bitteres 2:6 gegen den FC Bayern und ein sehr, sehr schmerzhaftes 0:4 bei Borussia Dortmund. Und im Vergleich mit diesen Spielen war es auch eine deutliche Steigerung. Was fehlte, waren eben einfach nur die Tore, die nicht gefallen sind in dem Spiel. Wurden ja schon Real Madrid, FC Bayern Vergleiche aufgemacht dann von Stuttgarter Seite. Ich finde, man hat so ein paar Mannschaften da oben drin, wo du merkst, manche sind im Flow, Hoffenheim, die Bayern sowieso, und viele andere sind so ein bisschen verkrampft und diejenigen, die was zu verlieren haben, Leverkusen zum Beispiel, stand zum ersten Mal auf Tabellenplatz 5 und hätte gewinnen müssen, um wieder nach oben zu rücken. Ja. Und dann, das hast du denen einfach deutlich angemerkt. Und auf der anderen Seite hat der VfB irgendwie schon geschafft, was man sich vorgenommen hatte, aber darf dieses Spiel eigentlich nicht gewinnen. Also die kommen mir auch fast ein bisschen zu positiv in der Bewertung weg. Ich
stand auf 4. Alles 4 sogar vor dem Spiel, ne?
Nee, vor dem Spiel auf 5, weil Hoffenheim am Freitagabend schon gewonnen hatte.
Ja gut, okay, du rechnest den Freitag schon
rein. Aber vor dem Spieltag.
Okay. Achso, ja, genau. Aber es ging mir eben quasi darum, dass Leverkusen deutlich vor Augen hatte, wir müssen gewinnen, ansonsten haben wir gerade nicht die Champions-League-Plätze erreicht.
Mhm. Okay.
Ja. Genau. Ja, und bei Stuttgart...
Das ist aber teilweise auch... Ja, sorry. Ich wollte nur sagen, es ist teilweise auch hinderlich, wenn man das vorher schon so weiß. Also ich meine, das hat man beispielsweise bei den Mainzern, bei dem Augsburg-Spieler am letzten Sonntag gemerkt, dass man, also klar, wir können jetzt auch noch anfangen, über Anstoßzeiten zu diskutieren, aber ich finde tatsächlich, also es wird so kurz vor Ende der Saison, also doch deutlich spürbar, dass sich sowas dann halt teilweise auch irgendwie auf den Kopf auswirkt. Und also ich hätte mir echt irgendwie so gewünscht, dass so ab dem 30. Spieltag alle Spiele nur noch samstags um 3:30 haben, damit man eben nicht schon in eine Partie reingeht und weiß, ah, okay, verstehe. Oder habt ihr den Eindruck gar nicht? Also ich fand, es gab einige Spieler in den letzten Spieltagen, wo man so das Gefühl hatte, das hat die Köpfe irgendwie oder auch die Füße schwer gemacht.
Ja, aber ich glaube, da müssen wir uns gar nicht viel vormachen. Das wird ja eher noch schlimmer werden.
Ja, ja.
Meinst du? Wage ich jetzt mal diese Prognose? Ja.
Nein.
Ja.
Ja, ja. Der Rasenfunk, der Podcast der harten Thesen, der überraschenden Thesen. Wenn mir jetzt noch jemand von euch erzählen will, beim Fußball ging es letztendlich um Geld, also dann breche ich ab. Dann wird es
zu hart. Und zu Stuttgart muss man im Grunde fast nichts sagen, was ihr nicht im letzten grandiosen Rasenfunk schon gesagt habt, dass halt ganz viele Leute im Staub kriechen müssen vor
Korkut.
Ja. Also und
ja, aber vor Korkut gibt es keinen Staub, der ist immer so aufgeräumt und irgendwie rausgeputzt. Also da macht man sich nicht mal dreckig, wenn man vor dem rumkriecht.
Ja, aber es war tatsächlich so, als der installiert wurde, also da kenne ich einige HSV-Fans, die gesagt haben, okay, erster Absteiger steht fest. Irgendwie, also der Korkut kann keinen Erfolg nach Stuttgart bringen und ja, Schande über unser aller Haupt. Ne? Also ich schließe mich da nicht komplett aus und muss man wirklich sagen, gut ab, hat er wirklich gut hingekriegt, das Ganze.
Ja. Wobei es eben an der Gesamtgemengelage lag. Also jetzt, es ging nicht da um die Person Teil von Korkut, sondern da hat sich ein Unmut über ganz, ganz viele Dinge, die im Verein nicht gut liefen, aus Ansicht vieler Beobachter, hat sich dann anhand dieser Trainerpersonalie entladen. So wie wir es im Übrigen ja auch, Becky hat sich gerade zu Wort gemeldet, ich weiß gar nicht, ob sie das sagen wollte, aber das sieht man zum Beispiel gerade auch an der Person Bruno Labbadia, dem auch teilweise schon fast mit einer Häme begegnet wird, bei der man sich fragt, woher kommt das eigentlich? Also nur, weil er schon mal einen anderen Verein gerettet hat oder was? Also
nein, weil er einfach der unsympathischste Mensch auf diesem Planeten ist. Das muss man einfach mal sagen. Ich finde ihn so unsympathisch. Es ist so, so schwierig, wirklich, wenn man seinen eigenen Trainer so unsympathisch findet, dass man sich fast wünscht, dass er es nicht schafft. Das sind die schlimmsten Zwiespaltgefühle, die ich je in meiner Brust hatte.
Da würde also, ich auch widersprechen, muss ich sagen. Also,
ja, ich auch.
Kann ich auch nicht unterschreiben.
Dass er Leute hat, die ihn sympathisch finden. Muss ich das ja nicht machen.
Ja, also. Also ich fand zum Beispiel auch gut, wie er da auch angesprochen wurde. Ich glaube, im aktuellen Sportstudio war es, ob diese Rebbe-Geschichte nun irgendwie auch da irgendwie mit reingespielt wird, reingespielt hat in diese Leistung. Und da sagt er auch, also das kann und darf überhaupt gar keine Entschuldigung sein. Fehler legen ausschließlich bei ihm und der Mannschaft. Da hat er schon richtig eingeordnet und da hat er auch den Mut, das eben so zuzugeben. Also ich finde Labbadia auch überhaupt nicht unsympathisch, ob er jetzt ein guter Trainer ist, das sei mal dahingestellt.
Ja, gut.
Zurück zu Stuttgart.
Zurück zu Stuttgart. Ein wunderschönes 1-0 hat Christian Gentner geschossen. Das war aber mal wirklich ein schulbuchmäßig vorgetragener Konter. Und Ron-Robert Zieler eigentlich überragend und Mann dieses Spiels, aber hatte auch kleinere Aussätze mit drin. Also zum Teil hat er sich die Szenen, in denen er glänzen konnte, auch selbst aufgelegt, indem er vorher gar nicht so glänzend den Ball in den Fuß einiger Leverkusener gespielt hat. Für den VfB geht's jetzt weiter zu Hause gegen die TSG aus Hoffenheim und dann beim FC Bayern. Und Leverkusen spielt jetzt dann in Bremen und dann zu Hause gegen Hannover 96. Und wenn wir sowieso schon Hoffenheim erwähnen, dann können wir auch über deren 3:1 sprechen, was am Freitagabend stattfand. Kramaric, Karaman, Kramaric, Kramaric. Hört sich an wie ein Gedicht von Loriot. Hashtag taub drüber ginst am Musenhain, ist aber die Torschützenreihenfolge beim Spiel Hoffenheim gegen Hannover. Wäre jetzt sehr gut. Sehr einfach, dieses Spiel vor allem auf Kramaric zu reduzieren, aber ich finde, und da bin ich gespannt, ob mir jemand von euch widersprechen oder zustimmen möchte, das würde den Mannschaften, also beiden Mannschaften, gar nicht gerechter, als nur einen Spieler rauszuheben. Ich finde, beide haben da einen sehr schönen Mannschaftssport betrieben am Freitag.
Kramaric war ja im Grunde nur in Anführungsstrichen der Vollstrecker, auch wenn das natürlich gerade beim zweiten Tor sehr, sehr gut gemacht hat, schöne Direktabnahme, aber beim 1-0 irgendwie, das war Gnabrys Tor. Also wie gesagt, Hoffenheim hat ja zwischendurch auch so eine Talsohle von, ich weiß nicht wie viel Spielen irgendwie, wo ich gedacht habe, okay, dann ist es jetzt doch nur eine ganz normale Bundesliga-Truppe, aber dann haben sie die Kurve gekriegt und Stand jetzt ist ja dieses moderne Wort, was jetzt jeder sagt. Kurs
zwei Wörter übrigens.
Ja. Ich als Hamburger darf das, ich als HSV. Ich sag nur ein Wort, vielen Dank, jeder kennt's.
Außerdem können auch zwei Wörter ein Wort sein.
Ja. Wir
sind aber auch ein Bündel an Klugscheißern.
Ja, absolut.
Ne? Endlich hat sich das Germanistikstudium mal gelohnt.
Das muss ich mir notieren. Das lasse ich mir auch unterarm tätowieren. Nein, aber ja, ich gebe dir recht, ein schönes Spiel beider Mannschaften, sagt man dann wohl. Selbst Hannover hat ja wirklich einen guten Ball gespielt, trotz des Rückstands und trotzdem 1899 ja gerade echt eminent heimstark ist. Oder war, jetzt habe ich wieder ein Fremdwort benutzt und ich weiß nicht, ob es richtig war. Also sie sind im Moment sehr, sehr heimstark. 6-0 gegen Köln gewonnen, gegen
komplett
HSV.
Komplett verunsichert, der liebe Sascha.
Gegen HSV beim 2-0.
Effizient heimstark.
Ja, genau. Im Grunde uns keine Chance gelassen. Jetzt der nächste Gegner, der dominiert wurde.
Eminent effizient. Entschuldigung.
Ja, aber Hannover hat trotzdem echt gut gegengehalten, muss man sagen. Aber gut, dann hast du halt einen Kramaric, der am Ende dann doch entscheidend ist. Und das war der Unterschied dann. Aber ein schönes Fußballspiel auf jeden Fall.
Absolut. Und wenn irgendjemand es mal geschafft hat, rhetorisch so über den Platz zu dribbeln, wie Serge Gnabry, so lange, bis er verletzt ausgewechselt werden musste und jeder Grätsche zu entgehen, dann hast du das gerade gemacht. Weil wir sind dir alle reingegrätscht und du hast trotzdem einfach deinen Satz immer wieder neu aufgenommen und fertig gemacht. Ich ziehe sämtliche Hüte, die ich gerade nicht trage. Das ist wirklich, wirklich toll. Woran man die Qualität dieses Spiels so ein bisschen erkennen konnte, in dem Fall stimmt die Statistik mit dem visuellen Eindruck, den man gewinnen konnte, überein. Superpassquoten von beiden Mannschaften. 85% bei Hoffenheim, 83% bei Hannover 96. Und jetzt dürft ihr mal alle raten, was ist die durchschnittliche Passquote der Liga bei einem Ligaspiel in dieser bisherigen Saison? Oh
Gott, 67%.
Ich würde noch weniger sagen dieses Jahr.
Beim HSV 40, keine Ahnung.
45. Ja, okay, also das ist ja völlig albern. Es sind 79%. Also dann seid ihr jetzt positiv überrascht in diesem Fall. Aber das zeigt, wie überdurchschnittlich gut das Passspiel in diesem Spiel war. Das hatte so ein bisschen was. Ja, Gladbach hat allerdings auch gegen 10 Schalke auch ein ähnlich gutes Passspiel aufgezogen. Und sehr interessant, Hannover 96 hat offensiv immer wieder zugestellt und damit Hoffenheim zu riskanten Lösungen gezwungen, was in dem Spiel häufig gut gegangen ist. Hoffenheim hat auch die Mannschaft, die gerade die beste Leistungstendenz hat, seit 9 Spielen jetzt ungeschlagen, als einziges Team der Liga. Aber war irgendwie einfach schön zu sehen, das, was wir vorhin auch schon angesprochen hatten bei Julian Schuster, David, dass es eben manchmal Spieler gibt, die einfach das Risiko gehen im Spielaufbau und dann tut das einem manchmal auch weh als Beobachter, wenn es nämlich schief geht. Aber es braucht eben dieses Risiko auch, um etwas gewinnen zu können. Und das hast du in dem Spiel wunderbar gesehen. Beide Mannschaften sind viel Risiko gegangen, weil sie alles spielerisch und viel flach gelöst haben. Und dann haben es halt Einzelaktionen entschieden. Sané erst einen Fehler gemacht, der zum 1-0 führt. Später allerdings auch starke Leistungen wiedergebracht. Hoffenheim wurde für die erste ungeordnete Situation auf seiner Seite sofort bestraft mit dem Ausgleich. Ja, war ein schönes Freitagabendspiel.
Ja, und Gnabry? Also ich meine, die deutsche Nationalmannschaft hat ja scheinbar an diesem Spieltag so einige Kandidaten verloren.
Scheinbar oder anscheinend, liebe Becky?
Scheinbar.
Sorry.
Scheinbar.
Ich habe ja auch Germanistik studiert, okay.
Genau, und Gnabry, also jetzt müssen wir uns
fragen. Ich finde es ja eher offensichtlich, aber okay.
Offenbar oder offensichtlich?
Oh Gott.
Na, bei Gnabry, ich bin mir halt unsicher, ob schon klar ist, dass er im Sommer noch verletzt sein wird. Deshalb brachte ich das in dieser Art und Weise ein in die Diskussion. Aber ja, war schon irgendwie bitter, weil der ja jetzt auch nochmal voll aufgedreht war in den letzten Spielen, hatte ich zumindest das Gefühl. Und sicher sich einen anderen Abschied von Hoffenheim gewünscht hätte als das.
Ja, ist für ihn also so oder so bitter, ne? Selbst wenn es jetzt nur die Liga betreffen sollte und für Hoffenheim natürlich auch, also weil er hat ja bei denen einen riesen Alarm gemacht zuletzt.
Ja, und das sieht wohl auch für die WM sehr schlecht aus. Nach allem, was man so bisher lesen konnte, gibt noch keine offizielle Bestätigung, aber in der Tat sehr, sehr bitter. Und Hoffenheim darf jetzt dann eben beim VfB Stuttgart ran und dann zu Hause gegen Borussia Dortmund. Das ist der 34. Spieltag und da könnte es dann um die Champions League gehen, weil aktuell liegt Hoffenheim mit 52 Punkten auf dem 4. Tabellenplatz. Dortmund mit 55 Punkten, 3 Punkte davor. Die brauchen im Grunde noch einen Punkt oder einen Sieg, um sicher in der Champions League zu sein. Das könnte noch spannend werden, aber dann eben, ihr habt schon angesprochen, ohne Serge Gnabry und Hannover 96 hat den Luxus, dass die beiden Spiele zu Hause gegen Berlin und dann in Leverkusen überhaupt nichts mehr bedeuten für diese Saison. Man muss noch mathematisch...
Ich habe einen Tabellenrechner gesehen, der sie auf dem Relegationsplatz
Ja, aber wir können nicht irgendwie erst 2 Stunden lang drüber sprechen und ihr ja. Und ihr müsst euch quasi schlagen, um zu beantworten, wer jetzt von euch noch Punkte holt. Und dann sagen wir, ja, aber Hannover 96 geht jetzt noch runter. Nee, das ist mir jetzt, also tut mir leid.
Da mal
jetzt
ja, mal aber den Moment mal, also wenn Hannover auf dem Relegationsplatz noch fallen könnte, das hieße ja, HSV bliebe 17. Nee, das Spiel mache ich nicht. Nein. Das streichen wir mal ganz schnell.
Ja, das streichen wir, das lassen wir stellen. Also ich sage jetzt einfach Hannover 96 nicht abgestiegen und sie werden es im nächsten Heimspiel gegen Berlin auch dingfest machen. Ein Heimspiel hatte auch Werder Bremen und zwar gegen Borussia Dortmund und das führte zu einem 1:1 und ich weiß gar nicht, wie oft der Name Jiří Pavlenka geschrien wurde von, ich glaube, Arne Zeigler ist einer der beiden Stadionsprecher bei Werder, weil er einfach ein so überragendes Spiel gemacht hat und für jede Parade noch im Spiel gefeiert wurde. Ist es richtig zu sagen, Mara, dass Pavlenka da der entscheidende Mann auf Seiten von Werder war?
Oh Gott, zu dem Spiel soll ich mich jetzt
äußern. Ach, Entschuldigung, da warst du ja noch völlig im Endorphinrausch von eurem Spiel. Ja, das war jetzt aber halt auch ein klarer Fehler des Moderators. Es ist ja klar, dass du da.
Da war sie noch, sie ist ja immer noch. Ne?
Das ist ja, genau. Nee, wir tun einfach
ich
so.
Ich würde mal sagen, das ist das Spiel, von dem ich am ganzen Spieltag am wenigsten mitbekommen habe.
Also von daher gesehen. Ja, aber das sieht man, dass die Körner halt auch beim Moderator des Rasenfunks zum Ende der Saison hin einfach ausgehen und dann passieren so Flüchtigkeitsfehler im Aufbau und dann geht so eine ganze Frage schief. Selbst schuld. Wer von den anderen dreien hat denn das Spiel verfolgt?
Ich glaube, der Dame.
Ah ja, doch.
Ich hab Zucchini eingepflanzt, Entschuldigung bitte.
Ich habe Kohl eingepflanzt.
Es war tatsächlich so ein sonniger, schöner Tag, dass ich...
Unglaublich.
Ja. Ne?
Leute, ihr macht mich hier fertig. Also dann beantworte ich...
Nein, okay, ich kann trotzdem was dazu sagen.
Ja, sehr schön.
Ich habe mir natürlich, also ich habe mir ein bisschen was hinterher angeguckt und ein mir befreundeter Dortmund-Fan sagte zu dem Tor... Das sei symptomatisch für die Saison von Dortmund gewesen. Also wenn wir ja heute hier schon über viele symptomatische Spiele für eine ganze Saison gesprochen haben, hier soll es jetzt das eine Tor gewesen sein.
Das meinst du das Gegentor, der Ausgleich in der 45. Minute?
Ja.
Ja, es hatte etwas, eine Mischung aus Unordnung und Slapstick. War ein hoher Ball in den Strafraum, im Zweikampf fallen dann Toprak und Junuzovic hin. Schwierig zu sagen, ob da der eine den anderen gefault hat, wenn dann eher Toprak, Junuzovic. Birki kommt dann raus, um den Kopfball von Eggestein zu klären. Und den klärt er auch, aber direkt auf Delaney, der dann über ihn drüber ins Tor köpft. Also es hatte tatsächlich etwas Symbolhaftes. Und ansonsten hat sich aber Borussia Dortmund in dem Spiel sehr verbessert gezeigt. Also Dortmund hat gerade...
Zu letzter Woche, wo sie 4-0 gewonnen haben?
Ja, nee, ich nehme das Spiel da noch mit rein, aber das ist für mich noch eine von den Mannschaften, wo man sagen kann, die hat eher gerade einen offensiven Flow gefunden. In der ersten Halbzeit hat es noch so ein bisschen gedauert, bis man reinkam, aber dann eine ganze Reihe von Chancen gehabt und vor allem ganz viele Diagonalbälle auf Reus. Das ist so ein Stilmittel, das hat man unter Bosch häufig gesehen und unter Tuchel vor allem. Es gab so ein typisches Thomas Tuchel-Tor und das war so ein gechippter Ball auf die Außen des Strafraums und der wurde dann einfach nur reingelegt auf Aubameyang. Hat man heute auch mehrfach gesehen, hat aber nicht immer gleich zu Chancen geführt, manchmal war es ein bisschen zu unsauber. Götze hat unglaubliche Pässe gespielt zum Teil, Akanji, toller Linksverteidiger, also insgesamt eigentlich ein tolles Spiel von Borussia Dortmund, aber, wie sagt man so schön, man hat sich nicht dafür belohnt und gleichzeitig hat diese Unordnung, die man hinten immer wieder drin hatte, die gab es dann auch häufiger, also zwischenzeitlich war es so ein offener Schlagabtausch. Werder hatte die Großchance, Dortmund hatte die Großchance, Werder hatte die Großchance, Dortmund hatte die Großchance. Man kann gar nicht in Ruhe dazu, die Statistiken zu studieren. Sowas stört mich dann natürlich immer.
Spielen die da einfach Fußball?
Ja, fürchterlich. Ich meine, ich wollte doch gerade irgendwelche Passwege mir angucken. Nee, also es war ein toller Sonntagnachmittag-Kick, aber hätte eigentlich zugunsten von Borussia Dortmund ausgehen müssen, wenn man sich allein die großen Chancen anguckt, die eben Pavlenka dann alle vereitelt hat, zum Teil auch richtig, richtig gut. Und so wird es dann halt ein 1:1.
Tja.
Ja. Werder spielt jetzt noch gegen Leverkusen und dann eben bei Mainz, haben wir vorhin schon angesprochen, und auch Borussia Dortmund darf jetzt gegen Mainz 05 spielen und dann bei der TSG aus Hoffenheim ran, wie ebenfalls soeben erwähnt. Und auch schon erwähnt wurde das 1:1 von Schalke 04 gegen Borussia Mönchengladbach. Wir haben es auch im Intro schon gehört. Christian Heidel, der Sportvorstand von FC Schalke 04, der Manager ist er sogar, Entschuldigung, hat sich etwas aufgeregt über die rote Karte gegen Bentaleb. Bentaleb fasst Lars Stindl ins Gesicht und derjenige fällt nach einer Sekunde Bedenkzeit auch, als hätte ihm gerade jemand sehr, sehr hart ins Gesicht gefasst, sagen wir es mal so. Und dann gab es die rote Karte dafür, ohne den Videobeweis dafür zu konsultieren.
War es nicht mehr so ein Schlag sogar so gegen den Hinterkopf?
Ja.
Nee, vorne.
Nee.
Wange oder so. Ne?
Aber Schlag ist mir eigentlich zu viel, finde ich. Also,
Klaps.
Ja, irgendwie so. Also ich finde...
Er ist auf ihn zugelaufen und hatte die Hand halt gerade da vorne. Und nichtsdestotrotz naja, darf er die halt da nicht haben. So, das ist
genau
dann eine rote Karte. Also ich
finde auch,
so
genau. Ich finde auch, dass das irgendwie eine komische Diskussion ist hinterher auch, dass der Tedesco dann sagt, was, die Hand ist irgendwie ohne Bewegungsdruck in Richtung seines Gesichts gegangen.
Da Tedesco kann sich auch nicht mehr normal ausdrücken.
Das ist ja Wahnsinn. Großartig, genau. Also ich meine, es wäre relativ einfach, fassen einem anderen Spieler nicht ins Gesicht und dann gibt es das Risiko auf die rote Karte gar nicht. Also darauf
außer
man
du bist
sich Frank
Ribéry, dann gibt es gelb, genau. Ja, aber das stimmt, genau.
Da kann ich mich noch so sehr darüber aufregen, wie Stindl dann auch fällt, aber das
genau
finde ich dann erstmal mit der Beurteilung der Situation ja davor nichts zu tun.
Ich glaube, da werden wir uns auch alle einig, dass das halt irgendwie albern ist und dass man das genauso wenig braucht. Aber wie gesagt, also Leuten nicht ins Gesicht fassen hilft halt schon mal, wenn man nicht rot sehen möchte.
Ich fand es ganz schön, wie da das Gespann auch miteinander gearbeitet hat. Ne? Also es war nun wirklich eine unglückliche Szene, dass der Schiedsrichter dann nur gerade irgendwie seine gelbe Karte, glaube ich, wieder einnestelt ins Täschchen und deswegen nicht sieht, wie Bentaleb oder wie Stindl in Bentalebs Hand rennt. und dann aber der Linienrichter gleich von der Seite sozusagen angesprintet kommt und sagt, hier, da war was, das hast du nicht gesehen. Das fand ich ganz gut und das ganz ohne Videoassistenten. Vielleicht.
Ja, was ja genau das war, was Christian Heidel aufgeregt hat. Ja. Aber ich will diese Diskussion eigentlich gar nicht aufmachen. Ich halte einfach nur fest, wie schön ich gerade die Formulierung finde. Er hat die Karte ins Täschchen wieder eingenestelt. Superschön. Das ist heute wirklich ein Podcast, der rhetorisch ganz weit vorne mit dabei ist.
Der Germanisten-Podcast heute Abend.
Ja, genau, so ein bisschen.
Naja.
In Überzahl hat dann Gladbach ein sehr, sehr schönes Ballbesitzspiel aufgezogen, hatte auch viel Ballbesitz, am Ende waren es 73% und Gladbach ist ja sowieso schon eine Mannschaft, die eigentlich ganz gerne mit dem Ball dann so ein Kurzpassspiel aufzieht, das hat man toll gesehen, haben es aber auch super hinbekommen, immer wieder ihre linke Seite freizuspielen, das war erstaunlich, weil man so eine Unordnung bei Schalke schon länger nicht mehr gesehen hat, Stamboli und Caligiuri, die waren sich manchmal nicht so ganz einig, wer da jetzt den Thorgan Hazard übernimmt, der sehr, sehr viel Wirbel gemacht hat auf seiner Seite, dann fiel auch das 1:0 letztlich durch Raphael, aber kurz danach Verletzung von Lars Stindl in der 39. Minute und für ihn ist, so wie für Serge Gnabry mutmaßlich auch nicht nur die Saison beendet, sondern auch die WM dahin, Syndesmoseband ist gerissen.
Oh Gott. Ja, OP und 3 Monate und so habe ich gelesen.
Ja,
also
furchtbar.
Ja. Ja, und das ist doch gruselig, weil man ja gerade vorher gesehen hat in den Minuten irgendwie, wie gut einfach Raphael Hazard und Stindl zu dritt funktioniert haben. Und dann später, wie man gesehen hat, dass es echt eine Lücke in diese drei Leute reißt, wenn der Stindl da nicht mehr ist. Also
total.
Irgendwie funktioniert es nur, wenn die alle drei auf dem Platz stehen.
Ja, ist für ihn aber auch einfach unabhängig von allem anderen total bitter. Also ich Verletzung kurz vor so einem Turnier, das ist einfach super fies.
Ja. Es fehlt nur noch das Reus, dass das auch noch passiert. Also da wartet natürlich
nicht
jeder.
Jinx es nicht jetzt.
Ja, ja.
Nein, ich wollte gerade sagen, Peter Ahrens hat doch heute schon getwittert, am Ende bleibt Löw nur noch Schürrle.
Oh Gott. Das kann keiner wollen, ne?
Jetzt keine Schürrle-Witze.
Das 1:0 möchte ich aber auch noch mal kurz sagen, also gehört für mich zu großen Teilen ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Zakaria, der da diesen hervorragenden öffnenden Pass links auf Hazard spielt. Also den fand ich sensationell gut und ja, daraus ergab sich dann letztlich der Rest. Ne? Also perfekter Pass aus meiner Sicht und wollte ich nicht unerwähnt lassen, fand ich sehr gut.
Überhaupt die Doppel-Sechs Kramer, Zakaria, wunderbar funktioniert gegen den Ball. 10 Tacklings und zusammen 20 Balleroberungen. Ja. Die haben da sehr, sehr viel von dem abgefangen, was dann Schalke in irgendwelchen Umschaltsituationen noch versucht hat, nach vorne zu produzieren. Und dass die beiden super passsicher sind, das wissen wir ja alle. Zakaria war ja der Spieler, der am allerersten Spieltag, ich glaube, eine 98-prozentige Passquote hatte. Und am zweiten Spieltag waren es dann 97%. Und man frug sich, wie soll das jetzt weitergehen? Irgendwann wurde er dann auch wieder menschlich, aber definitiv sehr, sehr ballsicher, die Gladbacher. Und Schalke ist aber dann dennoch noch zu einem Punkt gekommen, nämlich durch einen Strafstoß von Daniel Caligiuri nach Handspiel, Fragezeichen, von Christoph Kramer. Aus sehr kurzer Distanz wurde er angeschossen, hat dafür dann auch die 5. gelbe Karte gesehen. Nach Videobeweis wiederum. Finde ich, kann man drüber diskutieren. Mir machen solche Diskussionen aber immer gar keinen Spaß. Weil ich mir denke, ja,
danke, gut, jetzt danke, Max.
Ja, naja.
Also ich fand die gelbe Karte fand ich auch ein bisschen hart. Also ich weiß nicht.
Naja, wenn er sagt, es ist ein absichtsvolles Handspiel, dann muss er gelb zeigen.
Ja klar. Also ja gut. Ich habe da jetzt keine wirkliche Absicht gesehen. Das wollte ich eigentlich sagen. Aber wenn er es so sieht, muss er natürlich gelb zeigen. Ganz klar. Fand ich ein bisschen übertrieben. Ich hätte mir auch gewünscht, dass Kramer ein Spiel später seine 5. gelbe kriegt, aus persönlichen Gründen. Aber gut.
So verstehe ich gar nicht.
Komisch. Vermutlich genau dieselben persönlichen Gründe. Deshalb bin ich ganz froh.
Möglicherweise.
Findige Hörerinnen und Hörer werden sich jetzt schon erschlossen haben, wer die nächsten beiden Gegner von Borussia Mönchengladbach sind. Für alle anderen, und ihr müsst euch nicht outen, sage ich jetzt einfach nochmal, dass Gladbach jetzt zu Hause gegen den SC Freiburg spielt und dann beim Hamburger Sportverein. Und Schalke wird in Augsburg antreten und dann zu Hause gegen Eintracht Frankfurt das Rematch des DFB-Pokal-Halbfinals spielen. Und wir können mal alle beobachten, ob dann Max Meyer spielt. Der hat jetzt bekannt gegeben, dass er nach der Saison weg sein wird, nicht mehr auf Schalke spielen wird und war dann auch nicht mehr nominiert für dieses Spiel, angeblich wegen Verletzung. Er hat dann aber gesagt, er wäre gar nicht verletzt. Es ist alles ein bisschen so wie Schalke Tag und Nacht. Gibt es auch viele Diskussionen über seinen Berater Roger Wittmann. Er war wohl in der Loge Wittmanns beim Spiel Hoffenheim gegen Hannover. Ob er jetzt zu Hoffenheim wechseln will oder zu Hannover, das lassen wir mal dahingestellt. Und
angeblich möchte PSG.
Ach, guck an. Tja.
Dann gibt's ja wieder Geld für die Liga.
Ja, nee, ist er ablösefrei. Er hat ja seinen Vertrag ja, nicht verdammt. Verlängert. Ja, genau, also.
Blödes.
Aber ich glaube, dieses Thema wird uns auch noch weiter beschäftigen und irgendwann wird es auch nochmal hier im Rasenfunk sicherlich eine Diskussion geben zum Verhältnis zwischen Beratern und Vereinen. In diesem Fall haben wir mal wieder eins, wo es nicht ganz so um das beste Verhältnis bestellt ist und das hat wohl auch bei dieser Nummer eine große Rolle gespielt. So, kommen wir zum FC Bayern München. Der hat ein sehr, sehr erfolgreiches Wochenende hinter sich, beziehungsweise die Gegner des FC Bayern wurden so ein bisschen auf eine merkwürdige Art und Weise gedemütigt, ist mir zu viel, aber die Niederlagen hatten ein Geschmäckle. Erst war es so, dass Jupp Heynckes 4 Nachwuchsleuten einen Einsatz schenkt, ein Startelfdebüt, nämlich Lasse Mai, Niklas Dorsch, Meritan Shabani und Frank Wiener, und man gewinnt dennoch mit diesen vielen, vielen jungen Spielern 4:1 gegen Eintracht Frankfurt, und dann gewinnen die Bayern-Amateure auch noch das Derby gegen 60, bei dem genau diese Spieler dann nicht mehr eingesetzt werden konnten, mit Ausnahme von Evina, der dann noch für ein paar Minuten spielen konnte, weil er nicht so lange auf dem Platz war. Also ein alles in allem sehr erfolgreiches Wochenende für den FC Bayern. Das ist mal was ganz Neues. Aber es wirft einige Fragen zu Eintracht Frankfurt auf und zu deren Verfassung. Und da habe ich auch eine gewisse fiebrige Nervosität herausgelesen bei Twitter, beziehungsweise auch viele. Es wird ein Bruch ausgemacht und der wird mit dem Namen Kovac in Verbindung gebracht. Und da würde mich jetzt mal sehr eure Meinung interessieren. David, da du mit Basti im 93-Podcast einen Leidensgenossen aus nächster Nähe erleben darfst, geht die Frage zuerst mal an dich. Wie schätzt du denn die Situation bei Eintracht Frankfurt ein?
Ich finde es zumindest auffällig. Ja, also der Bruch ist da.
Aber kam der wirklich mit der Kovac-Meldung oder kam der nicht schon vorher? Es war doch im Grunde seit dem Spiel gegen Werder Bremen, was mit 1:2 verloren ging, ging nichts mehr bei der Eintracht. Danach nur noch ein Unentschieden, alles andere verloren.
Ja, man kann sich ja schon fragen, ob in genau solchen Situationen der Trainer dann eben die Autorität hat, da was rumzureißen. Also ich weiß halt ganz ehrlich auch nicht, ob vielleicht gerade die Tatsache, dass die Bayern die Jugend aufs Feld geschickt haben, nicht natürlich ein ganz fieser psychologischer Schachzug war. Und die Frankfurter sich plötzlich sogar sozusagen fast in der Favoritenrolle gefühlt haben und das ihnen dann immer aufs Dach gefallen ist.
Naja, sie waren zumindest insofern davon überrascht, als dass sie auch gegen eben einen Niklas Dorsch mit Manndeckung gespielt haben im Mittelfeld. Und das fand ich schon erstaunlich, dass man da wirklich dann gesagt hat, okay, wir haben so viel Respekt vor denen, wir nehmen die in Manndeckung, womit man sich ja seiner eigenen Stärke im Umschaltspiel ein bisschen beraubt, weil wenn du jemanden in Manndeckung nimmst, hast du logischerweise auch immer gleich schon einen Gegenspieler, wenn du den Ball gewinnst. Ich merke eine gewisse Müdigkeit.
Nein, es ist keine Müdigkeit, es ist genauso, es ist so ähnlich, es ist auch wieder so ein bisschen Ratlosigkeit. Ich meine, es ist immer so leicht zu sagen, es liegt am Trainer. Und ich bin natürlich auch gerade dadurch, dass ich eben viel mit Basti zu tun habe, auch so leicht emotionalisiert. Und ich weiß ja,
ich glaube, du wirst nichts Falsches sagen.
Wie unglaublich sauer er auch ist. Nein, ich glaube, das ist schon, dass ich emotional beeinflusst bin auch dadurch. Also tatsächlich finde ich, ich fand die ganze Sache auch schon, ja, von Anfang an sehr unnötig aufgezogen. Sag du.
Ich kann als Mainzer, bin ich sicherlich, was die Eintracht angeht, emotional irgendwie nicht beeinflusst. Deswegen kann ich, wenn ihr wollt, gerne mal was dazu sagen. ich finde, also dass die Wahrnehmung auf jeden Fall so ist, dass das ganz eindeutig damit zu tun hat. Ich fand, dass unter Kovac, also Eintracht Frankfurt, fast unangenehm sympathisch geworden ist. Man konnte sich überhaupt nicht mehr dagegen wehren, plötzlich irgendwie festzustellen, dass das eigentlich eine ganz nette Truppe ist da. Ich meine, die Fischer-Sache kommt da ja irgendwie auch nochmal dazu. Aber auch einfach so mannschaftlich und irgendwie die ganze Spielweise. Man konnte sich das irgendwie plötzlich echt angucken und hat sich dabei erwischt, dass es einem Spaß gemacht hat. Und ich fand, dass dieser Abfall, also man muss das jetzt natürlich nicht am Datum festmachen, an dem dann tatsächlich verkündet wurde, dass Kovac eben neuer Bayern-Trainer wird. Aber ich fand, ab dem Zeitpunkt, im Prinzip, wo diese Tuchel-Sache durch war und wo die Gerüchte sich irgendwie, ich kann mich noch erinnern, dass der Basti an dem Tag das sogar irgendwie getwittert hat mit, er hat ein ganz schlechtes Gefühl. Und das hat sich auch tatsächlich dann so durchgezogen. Ich fand, das sind jetzt natürlich alles Sachen, die jetzt mal nicht auf den ersten Blick mit dem Platz zu tun haben, aber wir haben es jetzt schon häufig festgestellt, dass es halt eben auch eine Kopfsache und irgendwie so eine Sache von Binnenverhältnis auch einfach mit ist beim Fußball. Ich fand die ganze Art und Weise, wie Kovac dann in den Pressekonferenzen aufgetreten ist, das war total seltsam, irgendwie mit seinem, ja, wieso damit so kokettieren und so und die ganze Art und Weise, wie es dann rausgekommen ist. Und klar, die Mannschaft, kann man natürlich immer sagen, hat es ja auch geschafft, sich gegen Schalke aufzubäumen, aber ich glaube einfach, dass so ein K.O.-Spiel irgendwie nochmal was anderes ist und dass da auch irgendwie viel so, ja, so Einzelleistungen irgendwie mit reingegangen sind. Aber also, wenn man einfach nur drauf schaut auf den Verlauf der Saison, finde ich, gibt es keine andere Erklärung für das, was da gerade passiert. Und ich verstehe auch nicht so ganz, warum der Verein, also gerade jetzt auch Kovac nach dem Spiel, sich irgendwie wieder hinstellt und sagt, nee, das hat mit dem Trainer gar nichts zu tun, das ist die Mannschaft, die da irgendwie nicht abliefert. Ich glaube, dass das ganz, 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 ganz viel mit dem Trainer zu tun hat. Und damit, dass so eine Mannschaft einfach ein Problem damit hat irgendwie, warum ein Trainer in der Situation weggeht. Das hört sich ja vielleicht so ein bisschen nach Kindergarten an, aber du hast halt gemeinsam echt was erreicht und du hast eine Chance als Frankfurt halt was zu erreichen, was irgendwie so lange, lange, lange nicht mehr passiert ist und du hast das Gefühl, alle ziehen an einem Strang und das ist eine richtig geile Geschichte und plötzlich sagt halt derjenige, der sie ja gefühlt erstmal möglich gemacht hat, nö, tschüss, ihr könnt das dann hier irgendwie ohne mich zu Ende bringen. Ja. Das ist doch klar, dass das psychologisch was macht mit den Leuten.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich finde das gar nicht Kindergarten, ich finde das höchst menschlich. Also das sind Menschen, die reagieren, das ist Psychologie, das ist Gruppenzusammenhalt und der wird halt aufgebrochen durch die ganze Sache. Und also ich find's auch höchst betrüblich, muss ich sagen.
Ja.
Ich habe aber noch eine andere Theorie. Also es kann, also definitiv für diese Kovac-Entscheidung eine Rolle spielen und selbst wenn man den Bruch jetzt nicht an dem Spiel direkt nach der Bekanntgabe in Leverkusen festmachen wollen würde, könnte man ja auch sagen, ja gut, vielleicht wusste es die Mannschaft ja auch schon früher oder hat es zumindest geahnt. Aber ich finde, da kommen noch mindestens zwei andere Aspekte mit rein, die mit reingehören und die erstmal nur sekundär mit Niko Kovac zu tun haben. Und das eine ist eine absolute Schwäche in der Chancenverwertung. Sowohl das Spiel gegen Hertha zu Hause als auch jetzt zumindest die erste Halbzeit hier gegen den FC Bayern dürfen eigentlich nicht verloren gehen. Und ein Jovic zum Beispiel, auch ein Gacinovic jetzt im Spiel gegen die Bayern, hatte große Chancen, die ungenutzt blieben. Und das wurde dann auch postwendend sofort bestraft.
Wobei ist nicht gerade oder kann nicht gerade Chancenverwertung auch wieder ein psychologisches Symptom par excellence sein?
Na, aber du denkst ja doch nicht gerade an den Trainer, oder?
Das weiß ich nicht, aber du bist halt nicht mehr selbstsicher, du hast nicht mehr den Flow, wo immer es jetzt herkommt, aber da kann ja so eine ganze Diskussion, das ganze Drumherum und eine ganze Aufregung stark mit einer Rolle spielen. Also das ist ja, ich weiß nicht, wir alle haben sicherlich auch mal im Alltag Sport gemacht, Stresssituationen wie auch immer gehabt. Wenn du abgelenkt bist, dann passieren dir plötzlich Patzer, die dir nie passieren. Also insofern finde ich, eine Chancenverwertung ist ein starkes psychologisches Symptom dafür, dass du irgendwie...
Ja, würde ich mitgehen.
Ja, ich glaube aber, dass halt auch einfach gerade Eintracht Frankfurt, denen sind in der Hinrunde ein paar Dinge in den Schoß gefallen und das passiert halt definitiv gerade nicht. Und die zweite Sache ist noch, ich habe mir mal die Laufdistanz und die Sprints gegen genau diese Gegner, gegen die sie jetzt in den letzten 5 Spielen gespielt haben, in der Vorrunde angeguckt und mit wenigen Ausnahmen, nämlich nur Sprints gegen Hertha und gegen Hoffenheim, aber Laufdistanz immer, bringt auch gerade Eintracht Frankfurt weniger auf den Platz, wo man jetzt sagen kann, okay, vielleicht stimmt der Einsatz nicht mehr wegen dieser Kovac-Nummer. Ich habe aber fast eher den Eindruck, weil ich kann das nicht so ganz glauben. Ich glaube, dass das Ziel der Mannschaft und der Spieler ja immer noch dieser große Traum von Europa ist. Ich habe den Eindruck, denen gehen so ein bisschen die Körner aus. Ihnen fehlt ein bisschen die Frische. In jedem Spiel deutlich weniger Kilometer gelaufen als noch im Vergleichsspiel in der Hinrunde.
Ich glaube, ehrlich gesagt, wenn eine Mannschaft wie die, die bei Eintracht Frankfurt diese Saison spielt, so sehr herausragende Leistungen bringt, dann hat es immer was damit zu tun, auch, dass du einen Trainer hast, der im Prinzip aus dem Kollektiv irgendwie mehr rausholt, als eigentlich auf dem Papier irgendwie da ist. Und dieser Effekt war bei Frankfurt definitiv da. Das, was man irgendwie in Mainz aus Zeiten unter Klopp beispielsweise irgendwie sehr gut kennt. Und der Effekt ist jetzt total weg. Und das kannst du im Endeffekt auf jeden Aspekt des Spiels irgendwie runterbrechen. Und ich glaube deswegen tatsächlich, also klar kann man irgendwie auch sagen, das macht irgendwie zu einfach. Aber ich glaube tatsächlich, dass das ganz, ganz viel an dieser Trainergeschichte einfach hängt.
Ja, würde ich auch wieder mitgehen. Also ich glaube tatsächlich, dass, was die Frankfurter ja auch bemängeln, die Frankfurter Fans, dass es einfach insgesamt viel, viel schlauer gewesen wäre, dass diese Entscheidung nach dem Finale zu verkünden, hätte es ihm auch niemand übel genommen. Und zu sagen, so, und wir volle Wucht noch, wir ziehen noch diese Spiele durch. Und ich glaube an diesen Verein. Und das sind so viele Kleinigkeiten. Also wenn jetzt Heinkes bei der PK dann gefragt wird, ob er den und den Jungspieler einsetzt und er dann lächelnd irgendwie sagt, da gebe ich die Frage mal weiter. Klar ist es ein netter Lacher. Aber das zeigt ja schon, wie stark Kovac wirklich auch schon dann assoziiert wird mit Bayern. Also wie sehr es auch schon in den Köpfen ist, dass er quasi da ist. Und weiß der Geier, es kann mir doch niemand erzählen, dass er nicht vielleicht auch schon regelmäßig angerufen wird und Kaderplanung mitmacht. Also,
ja. Also man kann es nicht komplett rausrechnen, das stimmt schon. Sascha, würdest du dir wünschen, dass Eintracht Frankfurt jetzt da noch an Kovac festhält? Denn es scheint ja durchaus zur Debatte zu stehen. Also wenn wir das hier in dieser Runde schon so kritisch sehen, und der Rasenfunk ist ja nicht immer das kritischste Medium, was es da draußen gibt, dann könnte es ja durchaus sein, dass sich da auf der Trainerposition noch was tut bis zum nächsten Heimspiel gegen den Hamburger SV.
Ja, aber okay, was genau solle sich tun? Und wenn sich da etwas tut, würde das, weiß nicht, die entsprechenden Stellen im Hirn so lockern irgendwie, dass das Frankfurt plötzlich viel, viel besser aufspielt als jetzt? Weiß nicht, wage ich zu bezweifeln. Also, die sollten sich mal darauf besinnen, irgendwie die Saison jetzt vernünftig zu Ende zu bringen mit Kovac und vielleicht wird ja am Ende alles gut und alles gut heißt in dem Fall international Wettbewerb, also
und oder also, DFB-Pokal.
Sieg, ja.
Ja, klar, klar. Ne? Also weiß ich nicht, was jetzt in den nächsten 2 Spielen kommen wird. Ich hoffe natürlich, dass sie nochmal so schlecht und fast schon peinlich agieren wie gegen die Bayern. Jetzt am nächsten Wochenende wird mir sehr gut passen. Aber das ist, Frankfurt ist eine große Wundertüte. Ne? das ist auch wieder so eine schöne, hohle Phrase, aber ich kann es auch tatsächlich nicht besser beschreiben. Also wie ja Mara, glaube ich, als Erste sagte, also was Kovac aus dieser Mannschaft rausgeholt hat, das ist schon enorm und haben sicherlich wenige Leute so erwartet in dieser Form. Weiß ich nicht, vielleicht hilft ja, weiß ich nicht, die ein oder vielleicht hilft ja etwas ganz Kleines, dass sie am Wochenende wieder zu alter Stärke finden. Ich weiß deswegen, ich kann es nicht besser sagen.
Also ich glaube auch, dass sie da in der Falle sitzen und nicht gar keine Möglichkeit haben, jetzt noch einen Trainer zu wechseln, ja, weil was genau soll das bringen? Also entweder du machst nochmal einen Übergangstrainer für zwei Partien, wer genau soll das sein? Was soll der bewirken können? Wie bitte?
Nee, das hätten die Fans früher gar nicht sein.
Ja, oder du installierst tatsächlich schon den Trainer, den du für nächste Saison vorgesehen hast, dann wird der aber komplett ins kalte Wasser geschmissen, muss erstmal irgendwie zwei Partien über die Runden machen, ohne mit der Mannschaft trainiert zu haben.
Wäre aber für die Kaderplanung auch gar nicht so schlecht, den jetzt schon an Bord zu haben. Also ich glaube, wenn man im Trainermarkt an den Stellen gerade an Türen klopft, wo es Leute gibt, die gerade arbeitslos sind oder vielleicht noch irgendwo einen Vertrag haben, wie Markus Weinz hier mit dem FC Schalke 04, aber eben freigestellt sind von ihrer derzeitigen Tätigkeit.
Basti schaltet gerade ab, ja.
Das war mein Aufpass zu laut.
Nee, ist okay, Mara, wir haben das alle gehört. Nee, aber dann könntest du jetzt schon sagen, na gut, dann holen wir uns den jetzt früher, nehmen noch damit die Wahrscheinlichkeit mit oder die Möglichkeit, dass es besser wird, denn es sieht gerade nicht so aus, als würde sich Eintracht Frankfurt am eigenen Schopf auf dieser Misere ziehen. Dagegen spricht das, was passiert ist nach dem, ja, in der Schlussphase, also mit dem 3:1, dem 4:1, das war vom Abwehrverhalten her schwierig. Dann könnte das schon Sinn ergeben, auch einen neuen Trainer reinzugehen und dann Niko Kovac damit sein DFB-Pokalfinale zu nehmen, aber das hat er sich ja dann irgendwie auch selbst genommen. Also ich finde, es gibt schon Argumentationslinien, die einen dahin führen, es deutet aber gerade nicht darauf hin. Also Fredi Bobic hat jetzt nicht irgendwelche rhetorischen Geschütze da aufgefahren.
Ja, und sind wir doch mal ehrlich, wenn sie das jetzt machen sollten, dann sitzen wir hier nächste Woche und reden darüber, dass das vielleicht auch der falsche Zeitpunkt ist, um jetzt einen Trainer nochmal zu wechseln, so kurz vor Saisonende. Also,
wir sind nächste Woche nochmal alle im Raum.
Moment mal, das hat sich ja gar
nicht Das wollte ich damit nicht sagen.
Mara. Das hört sich ja so angehört, als wäre es jetzt irgendwie kurz vor 12 und wir würden schon seit über 2 Stunden, 2,5 Stunden aufnehmen.
Was? Wir im Sinne von alle Gäste des Rats.
Ja, ja.
PM.
Schon klar. Dann lade ich halt für nächste Woche jemand anderen ein. Gut, gut, dann kommt er halt nicht nochmal. Habt es euch versorgt. Bayern spielt jetzt dann, das wird euch alle überraschen, liebe Hörerinnen und Hörer. Bayern,
Entschuldigung, bevor du abmoderierst, möchte ich ganz kurz nochmal, kurz eine Lanze für
das Alles Wagner gut, wir haben 5 vor 12. Ich lasse das.
Ja, nicht. Ja, nee. Okay. Von dem ja auch, im Rasenfunk irgendwie gesagt, weil als er gekommen ist, der wird wahrscheinlich 2 Spiele machen und
ich war immer großer Sandro Wagner-Fan. Warum wird immer die Meinung der Gäste auf mich übertragen? Ich habe gleich gesagt, ich war Riesenfan von diesem Transfer, aber du darfst den loben. Bitte, mach du.
Okay. Ja, nee, ich bin natürlich auch spätestens seit seiner Zeit in Darmstadt, also ich wohne ja in Darmstadt, habe das mal mitbekommen, hier hat er bei mir wirklich einen Stein im Brett, auch wenn er jetzt eigentlich normalerweise nicht unbedingt der Charakter wäre, der mir so zusagt, aber ich fand ihn, wie er das gemanagt hat, auch tatsächlich von vornherein ehrlich und frontal und gesagt hat, okay, ich kickstarte hier meine Karriere und wenn's gut läuft, bin ich weg. Das war ein klarer Vertrag und der hat so dermaßen hier gut aufgespielt und ich hatte immer das Gefühl, der kann tatsächlich noch mehr. Insofern, ich finde, der ist ein super Backup und also nicht nur Backup im Sinne von, der kommt für 10 Minuten rein, sondern der ist einfach gut, der Junge. Also,
und wie uneigennützig er das 1-0 auflegt. Also,
ja, das war großartig.
Ich war wirklich beeindruckt.
Absolut. Wobei ich so ein bisschen Angst hatte, ne? Also wie gesagt, wir hatten ja jetzt zweimal erlebt, dass Spieler, die mit einem Querpass das 1-0 auflegen, irgendwie später eine schwere Verletzung bekommen mit Stindl und Gnabry. Aber er hat es besser gemacht.
Du und siehst da ja Muster.
Wohl auch bei der WM Sascha, dabei.
War schon erschreckend. Also wieder ein Tor, eine Vorlage. Was Sandro Wagner in jedem Fall geschafft hat, und da kann ich jetzt mal aus meiner näheren Bayern-Fan-Umgebung sprechen. Er hat es geschafft, dass es eine Option auf der Bank gibt, bei der man sich denkt, wenn man sieht, bei Robert Lewandowski läuft gegen einen Gegner wie Real Madrid nicht, dass man sich tatsächlich überlegt, Mensch, sollte er jetzt nicht einfach den Sandro reinschmeißen und vielleicht ging ja da noch was. Und wer weiß, ob er es vielleicht getan hätte, Jupp Heynckes, wenn er nicht zu den verletzungsbedingten Auswechslungen gezwungen worden wäre. Da müssen wir jetzt, wenn wir eh schon so viel über WM-Fahrer und Nicht-WM-Fahrer sprechen, auch noch kurz erwähnt haben, dass es bei Jerome Boateng gerade alles andere als sicher ist, ob er zur WM mitfahren kann. So, Bayern wird es dann bei Real Madrid spielen und dann beim ersten FC Köln. Das ist ja auch so die klassische Abfolge, in der man seine Spiele bestreitet. Man hat mindestens noch 4 Pflichtspiele, denn danach empfängt man die Schale gegen den VfB Stuttgart und darf das DFB-Pokal spielen, von Finale spielen. Und Eintracht Frankfurt spielt gegen Hamburg, Schalke 04 und den FC Bayern. Und all die Hertha- und Augsburg-Fans, die jetzt bis hierhin gewartet haben, sich gefragt haben, wann wird endlich über dieses 2:2 gesprochen werden, denen kann ich sagen, wir lassen es weg. Nee, wann? Jetzt sprechen wir über dieses 2:2. Ja. Wobei, ich will jetzt nicht sagen, dass ich sprachlos bin bei diesem Spiel. Man kann schon zu jedem Fußballspiel irgendwie was sagen. Es ist nur eigentlich so egal.
Man muss aber halt nicht.
Ja, es ist so... Irgendwie war es ein, es war dann schon in der Summe auch ein interessantes und nettes Spiel und interessant bleibt festzuhalten, dass Hertha zurückgekommen ist nach 0:2. Das hätte man jetzt auch nicht so unbedingt erwartet und man hat auch wieder so individuell starke Leistungen sehen können in einzelnen Szenen. Parko Dardai hatte sein Debüt, das heißt der kleine Dardai durfte jetzt unter dem großen Dardai spielen und auf der anderen Seite hattest du ein Augsburg, was halt, ja, der FC Augsburg im Jahr 2017, 2018 ist. Die können relativ befreit aufspielen, haben einfach tolle Stürmer vorne drin. Gregoritsch macht wieder ein Tor, gut abgefälscht und irgendwie ins lange Eck gefallen. Aber Córdoba mit dieser Drehung vor dem 2:0, nicht so schlecht. Da will ich jetzt gar nicht so sehr über den Verteidiger sprechen, der ein bisschen zu weit weg ist, sondern finde es einfach schön, dass jemand so eine Bewegung im Strafraum macht. Ja, aber halt letztlich ein 2:2. Vielleicht sagt das Spiel am meisten über die Liga aus, dass Hertha damit auf Platz 6 hätte springen können. 2 Punkte auf Platz 6 gehabt hätte, wenn man gewonnen hätte.
Ja. Das wollte ich gerade sagen, wo wir auch über Schneckenrennen um Europa und so geredet haben. Also wenn du sagst, das Spiel war so egal, ich hätte das jetzt nicht so egal gefunden, wenn Hertha plötzlich wieder da vorne mitkämpft um Europaplätze. Andererseits hätten sie es mit Stuttgart und so weiter getan. Also es ist ja, wir sind auch hier die Letzten, die sich darüber echauffieren sollten, wer irgendwie nach Europa geht aus der deutschen Bundesliga. Aber ja, also dahingehend fand ich es schon auch irgendwie ein spannendes Spiel. Und ja, jetzt nicht das Highlight-Spiel schlechthin, aber also ich habe schon schlechtere Spiele gesehen.
Ich
warum wir das hier so schlecht reden.
Entschuldigung. Ich fand es gar nicht so spannend. Also ich hatte bei Hertha nicht das Gefühl, als ob die wirklich gewinnen wollen. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ich glaube, das 2:0 fiel in der 61., also nach einer runden Stunde. Und ich hatte auch da nicht das Gefühl erstmal, dass Hertha da wirklich jetzt einen Gang zulegt. Und mir waren die weiter, wie auch im gesamten Spielverlauf bis dorthin, irgendwie im Grunde echt viel zu behäbig, zu ungenau im letzten Pass. Und der Anschlusstreffer war für mich ja auch keine wirkliche tolle Szene von Hertha, sondern das war ja im Grunde eher so ein Fehler vom FC Augsburg, der dann letztlich dazu führte. So, und nach diesem Treffer, also es war ja so, dass der Selke da eine ziemlich gute Einzelaktion dann hatte schon, aber es war ja auch ein Fehler von Janka, sich da irgendwie so, ja, wie so ein Schüler austanzen zu lassen und ihn dann auch noch da im 16er, also wirklich dumm zu Fall zu bringen. So, und nach dem Tor von Ibisevic per Elfmeter, da kam dann diese Morgenluft, wie die Hertha gewittert hat, aber ich meine, das sprechen wir von der 85. Minute dann irgendwann schon, also ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, als ob Hertha da wirklich um Platz 6 kämpft, natürlich haben sie es, aber ich weiß nicht, optisch irgendwie nicht, ne?
Ich fand das Schönste an dem Spiel waren hinterher die Interviews mit den Trainern, weil also Paul Dardai da wirklich so mittlerweile irgendwie in die Weltklasse aufsteigt, wenn der irgendwie nach dem Spiel am Spielfeldrand steht, ist immer total großartig. Und was mir bei Manuel Baum total gut gefallen hat, tatsächlich inhaltlich, einfach nur was so das Augsburger Selbstverständnis jetzt nach dem Klassenerhalt angeht, war, dass der stinksauer war. Und das finde ich irgendwie ein total gutes Zeichen, weil, also da hatten wir es ja jetzt schon mehrfach von wegen, da geht es um nichts mehr. Für Augsburg geht es tatsächlich um nichts mehr. Also die werden sicherlich oben irgendwie nicht nochmal rankommen. Und die Klasse haben sie halt eben nun mal gehalten, aber sie haben halt trotzdem eben den Willen, in so einem Spiel dann eben auch noch die Punkte entsprechend mitzunehmen. Und der Trainer ist dann nach dem Spiel total stinkig, wenn das eben nicht funktioniert hat, sondern sich da noch irgendwie so eine Führung irgendwie wegnehmen lässt. Und das fand ich total erfrischend und angenehm.
Und Augsburg wird es leider jetzt nicht mehr schaffen, das komplette Mittelmaß darzustellen. Man hat jetzt 10 Siege, 11 Unentschieden, 11 Niederlagen, 42 zu 42 Tore. Da kommt man leider nicht mehr auf einer komplett runden Nummer raus.
Schade.
Man sieht, der Max konzentriert sich auch auf die ganz wichtigen Dinge am Schluss einer Saison. Wollt ihr zu diesem Spiel noch was loswerden oder sollen wir diese Mammutausgabe so langsam abschließen, einpacken und an die Hörerinnen und Hörer schicken?
Ich glaube, da freuen die sich.
Ich hoffe es zumindest. Dann muss ich euch schön, fein, säuberlich allen der Reihe nach nochmal ganz herzlich danken, dass ihr euch so viel Zeit genommen habt und sämtliche Hürden auf euch genommen habt, um mit mir über den 32. Bundesligaspieltag zu sprechen. Und zwar zum einen an die liebe Becky @genderbeitrag bei Twitter. Folgt ihr bitte und hört in all die Podcasts, die sie macht, rein. Dann ist die Woche auch wahrscheinlich schon voll. Becky, vielen lieben Dank, dass du mal wieder im Rasenfunk dabei warst.
Ja, war ja ein bisschen der schlechteste Anlass bisher, aber trotzdem immer wieder gerne.
Ja gut, bisher war der Anlass meistens, dass die Saison vorbei war und wir einen Rückblick gemacht haben. Also.
Und sie nicht abgestiegen sind.
Ja, okay, jetzt warten wir mal ab, was da Holzbein Kiel noch so im Relegationsköcher hat. Und außerdem vielen, vielen Dank zugeschaltet aus dem ganz, ganz fernen Wiesbaden, Mara Pfeiffer, die @Wortpiratin, der man natürlich auch bei Twitter folgen sollte. Mara, vielen lieben Dank, dass du mal wieder mit dabei warst.
Ja, danke für die Einladung. Mir hat es ja sehr viel Spaß gemacht.
Das ist schön.
Du wirkst echt so ein bisschen wie auf Droge, muss man ganz ehrlich sagen.
Ihr hättet sie heute Mittag erleben sollen. Das ist wirklich, ja. Außerdem vielen lieben Dank David von 93 bei Twitter @ngungongvn.
Ngungon.
Ja, aber dann finden es die Leute ja noch weniger, wenn ich so ausspreche. Also Ngungong ist ja wohl noch am nächsten, wie man diesen blöden Twitter-Händel finden kann.
Herrlich.
Naja, danke David, trotzdem.
Gerne.
Und außerdem vielen lieben Dank an Sascha Rebiger vom HSV-Podcast in Dino Veritas, ein sensationeller Name. Lieber Sascha, bei Twitter heißt er @Rebiger. Sascha, vielen lieben Dank, dass du mal wieder mit dabei warst.
Ja, ich bedanke mich auch sehr herzlich und ich möchte aber noch sagen, dass ich das auch ganz toll finde, nachdem du ja Henkel und Sammer eingeladen hattest, dass jetzt die logische Einladung für uns vier folgt, also die Steigerung mit Becky, Mara, David und mir finde ich ganz gut und die Sendung hat mir echt klasse gefallen. Ich hoffe wirklich inständig, dass die Sendung dann irgendwie vielleicht auch mal verfilmt wird und dann als Kinofilm rauskommt.
Und dann können nämlich die Mannschaft mal irgendwann gemeinsam ins Kino gehen, um sich das
und ein bisschen Deutsch lernen.
Ja. Also ihr seid doch auch alle auf Drogen.
Es ist halt einfach sehr spät, Mara. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, und das ist kein Rumgeschleime, mir tut's wirklich in der Seele weh, mir vorzustellen, dass mindestens eine von euch in der nächsten Saison nicht regelmäßig im Rasenfunk sein kann. Das ist mir heute Nachmittag erst bewusst geworden, weil das irgendjemand, nee Mara, wir haben heute Mittag drüber gesprochen. Und dann ist mir das wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich dachte mir, oh Hack. Das ist echt keine schöne Vorstellung. Das ist,
nein.
Ja, vielleicht
schade.
Die verschieben wir deswegen auch einfach noch zwei Spieltage.
Genau, oder ich nehme einfach immer noch mal ein Spiel aus der zweiten Liga mit rein. Genau.
Sehr gut.
So. Vielen lieben Dank euch vieren. Vielen lieben Dank allen Hörerinnen und Hörern. Ich habe auch noch zwei Podcast-Empfehlungen, und zwar zum einen Immer härter. Die haben eine Folge mit Stefan Ürsfeld gemacht. Fand ich sehr, sehr empfehlenswert, weil es auch ein bisschen über den Tellerrand hinausblickte. Und ich empfehle allen Podcasterinnen und Podcastern da draußen die Rechtsbelehrung zur Datenschutzgrundverordnung. Das Thema ist so interessant, wie es sich anhört, aber es ist wichtig. Deswegen solltet ihr es euch anhören. Danke, dass ihr die Schlusskonferenz gehört habt, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis nächste Woche. Macht's gut und habt eine gute Zeit. Ciao.
Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.